Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian und natürlich Daniel. Und ich möchte heute etwas tun, was ich noch nie so in der Form gemacht habe. Ich möchte mit Selbstkritik einsteigen und zwar Selbstkritik an mir, also das impliziert der Begriff Selbstkritik ja, die letzte Folge betreffend. Und zwar möchte ich da kurz was sagen, was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, während der Aufnahme gar nicht so, sondern während dem erneuten Hören der Folge etwas später. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass der Podcast, dass das alles freies Gespräch ist, es gibt kein Skript, wir reden einfach wild drauf los. Und manchmal passiert es dann einfach, dass man so im Gespräch nicht ganz das richtige Wort findet oder Wörter findet, die nicht ganz so trennscharf sind oder die, ja, vielleicht technisch gesehen das Richtige ausdrücken, aber nicht in der Schärfe, die man gerne reinbringen würde. Und so sind mir zwei Fauxpas unterlaufen in der letzten Folge. Ich habe die ekelhaften Menschen, die mit Pellicot zusammen sich an seiner Frau vergangen haben, einmal Mitstreiter genannt, so im Eifer des Gefechts. Das ist natürlich ein total falsches Wort. Da habe ich so ein bisschen in meine innere Mundhöhle gekotzt, als ich dann nochmal gehört habe, es sind natürlich Mittäter, es sind, weiß ich nicht, Dirnensprosse vom Allerfeinsten und mir fallen da noch tausend andere Worte ein. Und ich habe einmal die Bezeichnung gewählt, dass sie mit seiner betäubten Frau geschlafen haben. Und das ist natürlich auch viel zu verharmlosend. Die haben sie missbraucht. Ne? Also falls euch das auch irgendwie beim Hören aufgestoßen ist, ich habe da in dem Moment einfach im Reden nicht das richtige Wort gefunden. Und ja, es ist mir selber aufgefallen, leider erst nach der Aufnahme. Ich möchte mich, wie gesagt, da entschuldigen. Das war so definitiv nicht intendiert. Habe ich mich auch so ein bisschen für geschämt, ehrlich gesagt, weil das so verharmlosend klang. Das, wie gesagt, mea culpa maxima. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid.
Ja, Fabian, vielen lieben Dank, dass du da so offen bist und so transparent. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, so Dinge können einfach passieren, da wir weder professionelle Sprecher sind, noch Redakteure, Journalisten, irgendwelche Redaktionsleute, ihr kennt das, haben wir euch schon mal gesagt. Das ist letztendlich ein Gespräch unter Freunden, das wir so aufnehmen und veröffentlichen. Und da kann es auch schon mal sein, trotz aller Versuche, wirklich sprachsensibel hier umzugehen und Themen zu behandeln, dass es im Eifer des Gefechts schon mal zu verschiedenen Formulierungen kommt, die so vielleicht gar nicht gemeint sind. Ne? Also von daher, ich kann es total verstehen. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Ich kann es verstehen, klar.
Es ist schwierig, ne? Also klar, man versucht sprachsensibel zu sein, denn Worte schaffen Realität auf jeden Fall. Ne? Und Worte können eben auch, ja, wie gesagt, etwas in ein viel, viel leichteres Licht stellen oder eben die Schwere der Tat durchaus reflektieren. Aber wenn man einfach so stundenlang freispricht, dann schleicht es sich schon mal ein. Das soll jetzt gar keine Rechtfertigung sein. Wir haben ja schon den Anspruch, das irgendwie ja korrekt rüberzubringen, trennscharf zu berichten. Aber wie gesagt, nobody is perfect. Ich möchte mich da, wie gesagt, wirklich sehr für entschuldigen.
Ja, also ich glaube, die Leute draußen werden das auch verstehen, so wie du es beschrieben hast. Es ist ja auch einfach nachvollziehbar, wie ich finde. Ja, der Fall war krass, ne? Also der hängt natürlich sehr stark hinterher, hat mich auch die ganze Woche beschäftigt. Ich habe viel drüber nachgedacht, das ist wirklich heftig. Habe dann auch gesehen, dass das Gesicht von Giselle Pellicot auf Zeitschriften Covern jetzt aktuell auch ist und unterm Strich ist dieser Fall so heftig und grausam, dass ich mich damit in meiner Freizeit gar nicht beschäftigen kann und möchte. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad ja, okay, aber guck zum Beispiel diese Doku, die du empfohlen hast, da habe ich reingeschaut, die habe ich mir zur Hälfte angesehen und dann musste ich aber auch abbrechen, weil es mir einfach zu hart war.
Ja, diese Doku, die umfasst ja nochmal quasi, ja, dieselbe Verbrechensart, aber unabhängig vom Fall Pellicot. Das ist dann nochmal für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das ist eine Doku von dem Format Steuerung F, wo es eben um solche Gruppen geht, wo sich Männer austauschen darüber, wie sie Frauen, Freundinnen, ja, Mütter, Töchter teilweise betäuben und dann missbrauchen können oder auch zum Missbrauch anbieten. Das ist super ekelhaft. Und ich bewundere dich so ein bisschen dafür. Ne? Ich meine, ich weiß, du bist jemand, der sehr auf seinen Seelenfrieden achtet. Und was wir hier im Podcast besprechen, so an schlimmen Dingen, das reicht dir in der Regel. Und deswegen kannst du so Sachen dann irgendwie rechts und links von dir ganz gut ausblenden. Ich bin halt so gestrickt. Ich muss immer tiefer in so Rabbit Holes kriechen du, ja, passt einfach ein bisschen besser auf dich auf. Das ist eigentlich eine Stärke.
Naja, also ich habe eigentlich so, ich bin so der Anti-True-Crime-Podcaster eigentlich so, ne? Weil ich ja eigentlich mit der Materie gar nicht so viel zu tun habe, aus ethischen Gründen auch habe ich auch schon mal gesagt, gar nicht so das Verlangen in mir habe, mich tiefgründig mit Verbrechen auseinanderzusetzen und mit den Grausamkeiten dahinter. Ich finde das alles ganz schrecklich. Verstehe aber die positiven Aspekte und vor allem das, was wir hier machen, nämlich, wie wir schon oft gesagt haben, dass wir versuchen halt das Andenken der Opfer zu bewahren und so weiter und so fort. Ne? Und darüber hinaus bekommen wir auch sehr oft wieder gespiegelt, dass wir ganz offensichtlich mit diesem Podcast auch Menschen helfen, dass wir in irgendeiner Form für Menschen da sind. Und das ist für mich eigentlich der größte Motivator überhaupt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Jedenfalls ist es so, dass ich an für sich mit der Materie nichts zu tun habe. Und so wie du auch gesagt hast, also ich habe, gibt es andere Dinge, mit denen ich mich lieber beschäftige in meiner Freizeit, sagen wir mal so. Nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass ich natürlich auch den größten Respekt vor Giselle Pellicot habe und dafür, dass sie halt, ja, so krass den Angriff nach vorne antritt und sich dann, ja, was heißt zu Wehr setzt, ja, aber dass sie sich eben dort hingibt, wo diese Verhandlungen stattfinden und dass sie in die Öffentlichkeit geht und darüber spricht, über den Fall spricht und wie du ja auch gesagt hast, du hast dieses Zitat herangeführt, dass die Scham wechseln muss und das finde ich schon wirklich, ja, weiß ich nicht, da fehlen einem die Worte, das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll.
Ja, eine ganz, ganz eindrucksvolle Frau. Ich habe auch so ein bisschen die Folge an sich, beziehungsweise die Präsentation des Falles bewusst etwas kürzer gehalten. Da hätte man sicherlich noch viel, viel länger drüber reden können. Aber gerade weil der aktuell so in aller Munde ist, auch dadurch, dass sie ein Buch geschrieben hat, dadurch, dass sie sehr, sehr viele Interviews gibt und sich auch erstmalig so vollumfänglich zu vielen Dingen äußert, war es mir wichtig, einfach nur die Fakten des Falles zu präsentieren. Gut, wir hätten jetzt noch, weiß ich nicht, sehr viel häufiger da irgendwie noch unsere Einschätzung zu manchen Dingen geben können, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist eine gute Sache, den zu präsentieren in seiner Kompaktheit, um dann eben alles Weitere sie selber sagen zu lassen. Weißt du, wer jetzt das Gefühl hat, er muss tiefer in den Fall einsteigen, der kann das Buch lesen, der kann ihre Interviews jetzt lesen, der kann unseren Fall so ein bisschen als Einstieg in diese Welt betrachten und kann alles Weitere dann jetzt der medialen Berichterstattung entnehmen, die sehr, sehr ausufernd ist. So war meine Intention.
Also das ist nämlich auch der Punkt. Ich habe für mein Empfinden, ja, finde ich auch, dass das so schrecklich ist, dass so diese bloßen Informationen, die du bereitgestellt hast, ne, die du berichtet hast, die sind ja schon so abstoßend und so krass, dass es für mich persönlich auch schon reicht. So, ne? Und ich ziehe den Hut auch vor den ganzen Menschen, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise die auch das Ganze aufarbeiten, die ganzen Ermittler. Ich meine, die beiden Redakteurinnen von Steuerung F zum Beispiel, die dort wirklich forschen und sich diese Webseiten ansehen und mit diesem Material auch, diesem Content konfrontiert werden, das finde ich einfach super krass, ne, wie man ja das kann. Also ich ziehe den Hut davor.
Also wie gesagt, diese Doku ist sehr, sehr düster. Ich empfehle die trotzdem jedem zu sehen, weil das einfach so ein krasses Schlaglicht auf so eine perverse Subkultur einfach wirft. Aber wie auch du, ja, ziehe ich den Hut vor diesen Redakteurinnen und kann mir einfach gar nicht vorstellen, was es für ein Gefühl sein muss, sich da so einzuarbeiten. Genauso wie bei, weiß ich nicht, Polizisten oder Mitgliedern von Staatsanwaltschaften, wenn die dann in irgendwelchen Kinderporno-Prozessen dann Beweismittel sichern müssen. Das muss einfach eine furchtbar ekelhafte Aufgabe sein.
Ja, und für jedes Opfer da draußen natürlich auch krass, ne? Also Giselle Pellicot jetzt hier als Name sozusagen, als Gesicht einer ganzen, weiß ich nicht, wahrscheinlich einer ganzen Masse von Opfern, ne? Und jedes Opfer da draußen fühlt sich da dementsprechend natürlich identifiziert mit, ne? Und für die alle muss natürlich auch diese ganze Berichterstattung ein krasses Gefühl sein, ne? Also
total,
das ist
total, ja,
wahrscheinlich komplette Zerrissenheit zwischen irgendwie, wie soll man sagen, Dankbarkeit, dass eine Person nach vorne geht und auf der anderen Seite Konfrontation mit dem eigenen Fall. Und das ist wahrscheinlich auch extrem schwer.
Ja, safe, auf jeden Fall. Ja, diese Steuerung F-Doku, die hat bei mir auch ja ganz, ganz massiven Eindruck gemacht. Und ich habe mich dann diese Woche dabei erwischt, so beim Spazierengehen, dass ich darüber nachgedacht habe. Und ich habe für mich, glaube ich, so ein Erklärungsmuster gefunden für das, was da passiert, warum diese Menschen das tun, was sie tun und wie man vielleicht als Gesellschaft dagegen agieren kann. Weil die Frage ist ja immer, was muss man tun, um solche Denkmuster, die zu solchen Taten führen, zu beseitigen? Was kann man da tun? Und ich habe, glaube ich, für mich eine schlüssige Erklärung gefunden, woher das kommt, warum diese Männer tun, was sie tun und was man in Folge dagegen setzen kann. Ich muss aber, bevor ich das jetzt hier bespreche, sagen, ich muss mir das nochmal ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, ob es in der Woche immer noch so gut klingt, und dann möchte ich das gerne mal so als These hier reinwerfen und hören, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, okay, finde ich also sehr vernünftig, dass du das quasi dann erstmal, dass du dir deiner Sache oder deiner Theorie sicher sein möchtest. Ich bin natürlich jetzt total gespannt, was das ist. Also du sagst ja zum einen, was ist die Motivation dahinter, und auf der anderen Seite auch, was kann man präventiv dagegen machen? Das ist ja, das klingt ja wie so ein Allheilmittel jetzt gerade, ne?
Ja, das ist es auf gar keinen Fall, aber so, ich glaube, einen Erklärungsansatz gefunden zu haben von wahrscheinlich vielen, vielen möglichen, ne? Und deswegen, ich würde den dann vielleicht so in ein, zwei Wochen, wenn er sich dann in meinem Kopf immer noch gut anhört, einfach mal zur Diskussion stellen und einfach hören, wie ihr darüber denkt. Vielleicht bin ich auf einem total falschen Dampfer eurer Meinung nach und ihr zeigt mir Fehler auf. Vielleicht findet ihr aber auch schlüssig, was ich sage. Eine Sache habe ich noch nachzutragen zu diesem Fall, und zwar ging es um die gesundheitlichen Auswirkungen. Du hattest ja gefragt, hat sie nie irgendwie was gemerkt, ne?
Ja.
Und ich hatte der Berichterstattung entnommen, dass sie ja schon öfter mal angeschlagen war, öfter eingeschlafen ist, so Erinnerungslücken hatte und so weiter und so weiter. Was ich der Berichterstattung nicht entnommen hatte, was ich jetzt in einem Interview von ihr gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich es damals überlesen habe oder ob es jetzt eine neue Information ist. Wenn ich es damals überlesen habe, dann auch nochmal Asche über mein Haupt. Sie hatte auch öfter mit Entzündungen beispielsweise zu tun im Genitalbereich, und da konnte da konnte auch nie so ein richtiger Grund gefunden werden.
Das war ja genau meine Frage,
genau,
die ich hatte,
ne? Ja, genau. Und manche ihrer Probleme, also ihre Probleme von wegen, dass sie ja manchmal so ein bisschen Erinnerungslücken hatte und so ein bisschen unerklärliches Verhalten an den Tag gelegt hat, das wurde dann von Ärzten, wurde ihr sogar teilweise diagnostiziert, dass sie beginnende Alzheimer-Erkrankung hat. Also da wurde dann schon diagnostiziert, dass sie eventuell da so eine degenerative Gehirnkrankheit hat. Also ich glaube, diese Frau hat, glaube ich, in einem viel, viel größeren Maße, als mir das letzte Woche noch bewusst war, auch so einen diagnostischen Ärztemarathon hinter sich, weil einfach keiner sich diese Phänomene erklären konnte. Das habe ich jetzt diese Woche in so einem Interview mit ihr gelesen, und das war mir ehrlich gesagt in dieser Fülle vorher nicht bewusst.
Also währenddessen hatte sie diesen Ärztemarathon, als das geschah. Guck mal, und das macht das ja noch mal widerlicher, ne? Dass dann ihr Ehemann das dann weiterhin auch durchgezogen hat.
Ja, und wahrscheinlich dann auch so quasi, weißt du, sie, wie soll ich sagen, so ihre Hand gehalten und gesagt hat, Schatz, wir schaffen das schon, wir stehen das durch.
Genau, das meinte ich mit dem doppelten Spiel letztens.
Ekelhafter Typ, ja.
Genau. Ja, also man merkt, wir sind nach wie vor empört und wütend über diesen Fall.
Ja, ich kann meinen Ekel für wirklich diesen Menschen, also ihren Ehemann, nicht in Worte fassen.
Für diese gesamte Szene.
Ja,
also für jegliche Szene, die irgendwie so menschenverachtende Dinge macht. So, ne? Das ist jetzt eine Variante von anderen. Ja? Und alles, was sozusagen in so eine Richtung geht, ist für mich einfach nur ekelhaft. Das ist wirklich für mich es ist nicht verständlich, warum es das auf dieser Welt gibt. Wirklich nicht.
Ja. Mein Vater hat immer gesagt, wenn er sich richtig über irgendwas aufgeregt hat oder über irgendjemanden, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Und das, also hier geht mir das Messer dreimal in der Tasche auf. Also da ist wirklich, da ist wirklich meine gute Kinderstube, vergesse ich da fast, wenn ich davon rede. Aber naja, ich hoffe, dass dieser Mensch, Dominique Pellicot, unter seinen Taten im Gefängnis leidet. Die Mitgefangenen wissen ja auch, wer er ist. Und das wissen wir ja auch, dass solche Leute im Gefängnis nicht gut gelitten sind. Seine Persönlichkeitsstruktur zeigt sich jetzt allerdings dahingehend, dass er jetzt eine Biografie auch schreiben möchte und seine Sicht der Dinge klarstellen möchte. Und ich hoffe, dass das, wenn er das dann mal schreibt, ein richtiger Ladenhüter wird und keiner diesen Schund lesen möchte.
Ich fürchte nicht. Ich fürchte, Gegenteiliges wird der Fall sein.
Josef Fritzl, auch eine extrem unerfreuliche Scheißfigur, um mal ein Wort aus einem anderen True Crime Podcast zu nehmen, das ich sehr charmant finde, der hat ja, glaube ich, auch eine Biografie geschrieben oder möchte das auch tun. Ich weiß es nicht, ich habe es da nicht weiter verfolgt. Aber auch so ein Mensch, von dem man nichts lesen sollte, was der so sich raussaugt. Also auch ein furchtbar ekelhafter Mensch. Kommen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann zu.
Ja, auch ekelhaft. Also ganz, ganz schrecklicher Fall. Und ich meine, es ist wahrscheinlich schon irgendwie interessant, die Denkweisen zu lesen, aber trotzdem sollte man das auf gar keinen Fall unterstützen, wie ich finde. Also läge mir fern, da selbst eigenständig zu unterstützen. Jeder soll machen, was er möchte, aber ich kann es nicht für mich, ich würde es nicht machen.
Ich auch nicht. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten und dann steige ich in den heutigen Fall ein, aber es hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, wir sind jetzt abgeschweift, weil ich fand diesen Nachtrag, der war jetzt nötig.
Ja, das war wichtig, weil unsere Beschäftigung, das soll euch da draußen auch einfach klar sein, unsere Beschäftigung mit dem Fall, das haben wir auch bei vielen Fällen, endet ja nicht irgendwie in dem Moment, wenn wir diesen schwarzen quadratischen Stopp-Button drücken und dann die Aufnahme speichern, ausspielen, zusammenschneiden und das veröffentlichen. So, das ist ja vieles, begleitet einen durch den Alltag, man denkt drüber nach, ist normal. Für viele ist True Crime scheinbar auch so eine Art Freizeitbeschäftigung, für andere wiederum nicht. Ich bin dann eher so die zweite Kategorie und versuche mich damit nicht zu viel zu beschäftigen.
Ja, ich finde es ja auch gut, dass es für dich keine Freizeitbeschäftigung ist, sonst würdest du die ganzen Fälle ja irgendwann auch alle kennen, die ich dir erzähle. Dann würde unser Konzept ja gar nicht mehr aufgehen.
Ja, nee, aber das ist ja letztendlich, glaube ich, auch, muss ich dazu sagen, so, dass ich da aber auch relativ gesunden Abstand von nehmen kann. Ne? Das ist schon so. Vielleicht auch an der Stelle ein kleiner Vorteil, dass ich auch sagen kann, hey, okay, komm. Ja. Das ist jetzt True Crime und jetzt ist das normale Leben wieder.
Ja, definitiv. Ich finde das, wie gesagt, fast schon bewundernswert. Naja, worauf ich hinweisen wollte, das sind zwei Dinge. Zum einen gehen wir im April das erste Mal live. Ich werde da jetzt demnächst ein bisschen häufiger Werbung zuschalten. Jetzt ist das Jahr doch schon wieder, auf einmal haben wir schon wieder Ende Februar und ich habe das noch so gut wie gar nicht beworben. Wir sind wieder in der Krombacher Erlebniswelt im April. Da könnt ihr uns live sehen, das wird auf jeden Fall schön. Das ist ja sowas wie unser zweites Zuhause und ihr kennt das Paket, ne? 2 Stunden True Crime Show, so ein bisschen, wir sprechen in der Pause miteinander und vor allem können wir nachher 2 Stunden lang in der Braustube bei Schinkenbroten und vegetarischen Alternativen und vor allem bei frisch gezapftem Bierchen ins Gespräch
kommen. Es gibt sogar vegane Alternativen.
Oha, okay, also ja, für jeden was dabei. Und also da haben wir richtig Bock drauf, da eröffnen wir quasi das Live-Auftrittsjahr.
So sieht's aus. Und nein, Leute, es ist nicht der 1. April, es ist kein Spaß. Wir treten wirklich im April auf.
Und dann habe ich noch eine kleine Idee und die kennt Daniel selber noch nicht, die ist mir eben erst gekommen. Ja, und ich wollte,
jetzt habe ich Angst.
Ich wollte einfach nur fragen, wie ihr das allgemein so findet. Und zwar gibt es ja den Blutrausch True Crime YouTube-Kanal und der ist ja so ein bisschen ein Dorn in unserem Auge, weil wir das einfach nicht so hinkriegen, den zu bespielen, wie wir das gerne wollten. So. Und ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Fälle rausgeschrieben für so kurze YouTube-Exclusive-Videos, die sich nicht lohnen für so eine Folge, weil da kann man eigentlich nur kurz den Fall zusammenfassen, da lohnt es sich nicht so drüber zu sprechen, das ist eher so schnell erzählt, so 5 bis 10 Minuten. Die sind aber allesamt relativ spannend, aber ich weiß nicht, wann wir da irgendwann zu kommen, das auf YouTube wirklich mal umzusetzen und deswegen war meine Idee heute beim Abendessen, warum nicht Blutrausch-Quickies, dass ich dann irgendwie pro Monat so 1-2 kleine Fälle einfach so in diesem Format aufnehme, dass ich einfach nur kurz den Fall erzähle und das dann als so, ja, Hors d'oeuvre bei Spotify und den anderen Kanälen hochlade, dass ihr abseits von den längeren Folgen noch diese kleinen Fallhappen habt, weil oft irgendwie so die Kritik in Anführungsstrichen kommt, dass wir bitte mehr produzieren sollen, aber ihr wisst natürlich, so wir arbeiten schon quasi so gut wir können, aber so könnte ich euch noch so ein bisschen Happen zwischendurch bieten und könnte auch diese Fallliste so ein bisschen abarbeiten.
Dann für YouTube oder für Spotify und so.
Weil YouTube, ich kann halt keine Videos machen, sonst könnte ich es ja basteln, aber so kann ich es dann halt so nebenbei hörbar zumindest machen.
Ja, also komischerweise, wenn du von einem Hors d'oeuvre sprichst, muss ich natürlich an South Park denken und den Chefkoch und frage mich, welche Parallelen ich gerade sehe.
Sucker my chocolate salty balls.
Ja, das war klar, dass du es zitieren kannst.
Wurde mit dir mal für Socke. Ja, es ist einfach ein riesiges Lied.
Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das finde.
Dann gib mir gerne mal Feedback. Gib ihm auch gerne Feedback, aber Daniel, du natürlich auch. Aber jetzt steigen wir endlich in diesen Fall ein heute.
Aber stopp, kleine Vorwarnung schon mal. Was ich für diese Folge mitgebracht habe, sind 2 Dinge. Zum einen eine dumme Idee, die mit einem Gruß verbunden ist.
Okay.
Ja, also eigentlich ein Gruß, der mit einer dummen Idee verbunden ist. Alles harmlos, keine Sorge. Und ich habe einen Track der Woche dabei.
Geil, da bin ich gespannt.
Ja, du wirst nicht damit rechnen. Vorab aber vielleicht, weil ich das beim letzten Mal gesagt habe, aber viel zu spät. Und da du wahrscheinlich nicht dran denken wirst, mache ich es an dieser Stelle. Leute, uns ist es wichtig, dass ihr hier nichts hört, was ihr nicht hören könnt, was ihr nicht vertragt, weil ihr vielleicht zu sensibel seid oder eure Ohren zu jung sind. Kinder- und Jugendschutz sind uns einfach wichtig. Von daher, solltet ihr euch hierhin verirrt haben, es geht gleich los mit einem Kriminalfall, der ist eventuell nichts für euch. Und dann schaltet bitte einfach ab, hört euch was anderes an. Spotify ist voll mit vielen interessanten Dingen und da muss es vielleicht kein True Crime sein.
Ja, yeah. Okay. Spoiler, Quatsch, beziehungsweise Triggerwarnung, durchaus auch heute gerechtfertigt. Wir sind in einem Land, in das es uns erst einmal verschlagen hat. Wir sind in einem Land, das für Wodka steht, Polarlichter, schöne Landschaft und ja, freundliche Menschen, hohe Lebensqualität. Wir sind in Finnland, einmal schon am Bodomsee gewesen bei einem der bekanntesten Kriminalfälle des Landes. Und heute zieht es uns endlich nochmal in diese ja, nordeuropäische Perle zurück.
Passt zum kalten Wetter aktuell.
Ja, das stimmt. Da geht es um eine Dame, die berühmt-berüchtigt in Finnland ist, die ja, der finnischen Öffentlichkeit in den Jahren 93 und 95 so ein bisschen aufgefallen ist. Da ist sie so ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Im Rahmen der Serie Gladiators, kennst du noch American Gladiators, das lief auch bei uns im Fernsehen, das war so eine Spielshow.
Ja, ja, klar. Das war das, ja, ja. Ich fand das immer cool.
Ich auch, ja.
Weil es da diese Tennisballkanonen gab,
mit denen man schießen. Ja, genau, genau. Ja, und Virpi Butt, wie die Dame heißt, die ist eine der weiblichen Gladiatoren im finnischen Ableger von Gladiators eben. Und ja, ist.
Virpi Butt.
Virpi Butt, genau.
Okay.
Und ist so eine, ja, so eine Bodybuilderin, fitnessbegeisterte Frau, so eine Amazone halt, die dann eben in dieser körperlich sehr präsenten Spielshow eben dann da ihr Bestes gibt. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, da mussten Wettbewerber eben so einen Parcours durchqueren in einer bestimmten Zeit, verschiedene Parcours und verschiedene Ziele erreichen und die Gladiators, Männer und Frauen, das waren in der Regel alles sehr, sehr sportliche, muskulöse Menschen, mussten eben diese Teilnehmer daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Also das allein deswegen schon etwas muskulösere Menschen, um dann eben ja die Leute da entsprechend in den Schwitzkasten nehmen zu können. Und Virpi Butt ist eben so eine richtige Amazone.
Ja, genau. So ist es. Das ist so ein bisschen so wie diese, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aktuell im deutschen Fernsehen. Es sind ja auch solche so Parcours Herausforderungen, die da zu machen sind, zu meistern sind. Allerdings hier war es wirklich so, dass diese Gladiator dann zum Beispiel mit solchen Tennisballkanonen oder sowas, die beschossen haben, um die davon einfach abzuhalten, das Ziel zu erreichen.
Genau, genau. Also das ist nicht vergleichbar mit, ich glaube, Ninja Warrior heißt diese
Sendung. Ninja Warrior heißt das, ja, richtig, genau.
Ja. Das waren schon ein bisschen andere Parcours, aber wie gesagt, ja, egal. Innerhalb ihrer Mitstreiter, also ihrer Crew von Gladiators, da gilt Virpi Butt so ein bisschen als so eine introvertierte und fast schon schüchterne Person, die so von den Kollegen distanziert war, sich immer mehr so im Hintergrund gehalten hat, also nicht so mit den anderen jetzt irgendwie dann auf Party gegangen ist, sondern eigentlich so ja sehr für sich geblieben ist und sie ist dann auch jemand, der nach dem Auslaufen der Show nicht weiter so das Rampenlicht sucht, sondern sich wieder so in ihr Privatleben zurückzieht, aber dadurch halt wie gesagt, so in ihrer Heimatstadt Tampere vor allem immer wieder auch mal erkannt wird, dadurch, dass sie halt diese 2 Jahre Fernsehexposition hatte. In ihrer Heimatstadt allerdings ist sie halt auch aufgrund ihrer Bodybuilding-Leidenschaft bekannt, also innerhalb der Fitnessszene und auch in der Kneipenszene ist sie bekannt. Dazu kommen wir dann so im Laufe des Falles.
Okay, also du hast es gerade schon gesagt, aber um das nochmal hier festzuhalten, diese Serie lief über 2 Jahre, wurde dann eingestampft. Und sie ging dann wieder ihrem normalen Leben nach.
Genau, also während andere Leute dann versucht haben, nach dieser Serie weiter irgendwie so im Showbiz Rampenlicht zu bleiben, ist sie quasi wieder in ihr Privatleben verschwunden, eher so ein introvertiertes Leben geführt mit ihren 2 Kindern und hat sich so quasi auf ihr Hobby, also den Fitnesssport, konzentriert.
Ja.
Auch als Trainerin agiert und gearbeitet.
Mhm.
Sie, wie gesagt, war auch ganz gerne so in der Kneipenszene unterwegs, hatte auch ganz gerne mal einen über den Durst getrunken und ist dann dadurch auch so den Leuten bekannt in dieser Partyszene, Kneipenszene von Tampere und die merken dann irgendwann so im Laufe der 90er Jahre, so Mitte, Ende, also auch schon nach ihrer Fernsehzeit, dass ihr Verhalten sich ändert aus dieser ruhigen, schüchternen Person. Da wird eine, die ja eben trotzig agiert, die oft vorlaut ist und auch insbesondere sich so gegenüber Männern irgendwie so ein bisschen so aggressiv verhält. Also nicht, dass sie sich jetzt mit denen prügelt oder so, aber teilweise verbal bedrohend und ausfallend wird.
Aber dann immer nur in der Kneipenszene?
Ja, oft, also meistens so im Zusammenhang mit Alkohol, ja.
Ah ja, okay. Ja.
Ich, keine Ahnung, denke, dass da wahrscheinlich Alkohol eine Rolle spielt. Ich denke aber auch aufgrund ihres Hobbys und ihrer starken Leidenschaft für das Bodybuilding. Ich weiß, dass sie auch chemische Aufbauhilfen benutzt hat. Und es gibt ja dieses Phänomen des Roid Rage. Da haben wir in dem Chris Benoit-Fall drüber gesprochen. Also Aggressionen, die ausgelöst werden durch Steroidmissbrauch. Ich denke, dass das auch hier eine Rolle gespielt hat bei ihr. Dann so eine Persönlichkeit, die sich unter Alkoholeinfluss vielleicht generell schon nicht so gut kontrollieren konnte. Und dann eben, man muss sich ja überlegen, ne, Steroide, die stellen den Hormonhaushalt des Körpers einfach komplett auf den Kopf und lösen dann dadurch eben Prozesse aus, die halt, wie gesagt, bis zu diesen charakterlichen Veränderungen führen können. Ja, ich glaube, das ist einfach ein scheiß Cocktail, wenn du dann eh schon, wie gesagt, Alkohol nicht so gut verträgst und noch diese krassen Chemie-Cocktails in dir hast, dann ja, bist du wahrscheinlich eine tickende Zeitbombe.
Ja, also im ersten Moment verwundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass sie so die Kneipenszene aufgesucht hat. Tatsächlich erwarte ich das nicht unbedingt von einer Sportlerin, also generell von einem Menschen, die oder der Sport betreibt. Also offensichtlich sehr intensiv, wenn du sagst, Bodybuilding war ihr Hobby. Sie hat es ja offensichtlich dann auch durch den Sport vielleicht auch ins Fernsehen geschafft. Aufgrund ihres Aussehens würde ich jetzt mal spekulieren oder mutmaßen, so wie du es jetzt bisher beschrieben hast. Und darüber hinaus hatte sie zwei Kinder. Also da noch sozusagen so ein Nachtleben in der Kneipe zu haben nebenbei, ist schon dann für mein Gefühl eher untypisch.
Ja, kann man sicherlich so festhalten, ja.
Ist natürlich auch individuell unterschiedlich, ne? Also ich krieg's gerade nicht so richtig kombiniert.
Ja, also es stimmt schon, dass dieser Drang nach körperlicher Selbstoptimierung im krassen Gegensatz steht zum häufig Trinken, ne? Das ist schon ganz klar.
Ja, ich kenne halt einfach viele Leute, die irgendwie mal, also entweder immer oder zeitweise viel Sport getrieben haben und gesagt haben, ich trinke keinen Alkohol, weil es schädlich ist.
Ja, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sich diesen Spaß nicht nehmen lassen wollen. Also ich kenne auch viele Leute, die viel Sport treiben und trotzdem gerne und viel trinken, weil sie sich einfach diesen Spaß nicht nehmen lassen wollen. Das ist ja auch immer dann die Frage, jeder verträgt es auch wieder anders, auch was so die körperlichen Auswirkungen angeht. Ne?
Ja.
Das geht dann irgendwann so weit, dass sie sich in den frühen 2000er Jahren dann auch wegen Trunkenheit am Steuer und solchen Sachen dann auch vor Gericht verantworten muss. Aber das sind dann ist quasi nur die Spitze des Eisbergs. Also es sieht jetzt für die Öffentlichkeit so aus, als ob das so ihr Tiefpunkt ist, ne, weil natürlich sie immer noch so ein bisschen bekannt ist, wird darüber auch berichtet, dass sie sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten muss, aber was da noch kommen wird, damit rechnet erstmal niemand.
Ja.
Im Mai 2002, da wird ein Mann als vermisst gemeldet. Kari, der heißt dieser Mann, also diese finnischen Namen, ich hoffe, dass ich die halbwegs hinbekomme.
Also ich finde die ja immer ganz cool, muss ich sagen.
Ja, das
Kari, finde ich, ist ein cooler Name.
Kari Pekka heißt der gute Mann. Der wird als vermisst gemeldet und der taucht erstmal nicht mehr auf. Man weiß, dass der Virpi Butt mal irgendwann gedatet hat und so wird die quasi auch befragt, ob sie irgendwie weiß, wo der abgeblieben ist, weiß sie aber nicht. Und da man irgendwie davon ausgeht, der ist einfach verschwunden, wird er jetzt auch nicht weiter nachgefragt. Also es wird nicht von einem Verbrechen ausgegangen. Sie ist auf jeden Fall erstmal fein raus. Also die haben halt irgendwann mal gedatet, sind aber schon relativ lange getrennt und ja, so auf freundschaftlicher Ebene noch miteinander verbunden.
Okay, also er verschwindet einfach. Man hat aber jetzt nicht irgendwie einen Hinweis darauf, dass sie sich zuletzt gesehen haben oder dass er zuletzt Virpi getroffen hat.
Die wollten sich treffen. Das war geplant, dass die in einem Restaurant was essen gehen. Da sind die auch gesehen worden, haben sich aber dann so vor dem Restaurant quasi getrennt und so wird das dann quasi als, ja, die hatten einfach einen guten Abend, die waren was essen und haben sich dann verabschiedet und er ist dann irgendwie auf dem Rückweg verschwunden. Sie ist nach Hause gegangen.
Okay.
Die Wahrheit ist allerdings eine andere. Die beiden sind gemeinsam in Virpi Butts Wohnung gegangen mit ihrem gemeinsamen Kumpel Janne Hüwönen. Also das ist eher so ein Freund von Virpi. Und der hat dann eine Eifersuchtsszene geschoben, weil Kari und Virpi mal irgendwann ein Paar waren und besagter Janne ist zwar nur ein Freund von ihr, da lief nichts, da wird auch nie was laufen, aber dennoch hat er so einen gewissen Besitzanspruch an sie und ist eifersüchtig irgendwelchen Partnern, Ex-Partnern gegenüber und so fällt er in der Wohnung mit einem Messer über den jungen Mann her und er sticht ihn halt einfach quasi in der Wohnung, einfach so ungeplant. Ne? Also Virpi schreitet auch nicht ein, die lässt es geschehen und ja, sie zerteilen dann die Leiche gemeinsam im Badezimmer und entsorgen sie.
Also das geht mir jetzt alles ein bisschen schnell, ne?
Ja, das ging auch relativ schnell. Also es ist einfach so banal. Es ist einfach so passiert. Ich kann jetzt hier nicht von irgendwelchen krassen Motiven reden oder so. Sonst
ja.
Die sind einfach nach diesem Essen gemeinsam in die Wohnung und der Kumpel Janne hat dann eine Eifersuchtsszene geschoben.
Aber ist da nochmal irgendwas vorgefallen? Hat er dann nochmal, also hat Kari versucht dann irgendwie...
Nein.
Es
ging einfach nur darum, dass sie mal irgendwann zusammen waren und das hat ihm in diesem Moment so getriggert, dass er ihn ermordet hat.
So, und dann geht aber Virpi darauf ein und hilft ihm dabei, dann die Leiche zu zerstückeln.
Ja, genau. Man wird später sogar erfahren, dass diese Zerstückelung im Bad stattgefunden hat, am nächsten Morgen erst. Also die Leiche lag quasi eine Nacht im Bad, wo auch der älteste Sohn sie gesehen hat, als er nachts aufs Klo musste und dann da einfach... Und diese Kinder waren während des Mordes quasi in der Wohnung anwesend, haben das also so zumindest von der Geräuschkulisse her mitbekommen. Und der ältere von den beiden hat quasi auch am nächsten Morgen die Zerteilung mitbekommen. Das wird man allerdings erst später im Laufe des Prozesses dann so nach und nach erfahren.
Das ist heftig. Wie alt ist der Ältere denn? Weißt du das grob?
Der ist Teenager zu dem Alter. Also Virpi hat bereits mit 14, 15 ihr erstes Kind bekommen. Und sie ist jetzt hier Ende 20. Also der ist schon so 14.
Krass.
Ja. Und wie gesagt, der Mord ist komplett sinnlos, ne? Also wie gesagt, sie hat den jetzt nicht mitbegangen, allerdings hilft sie, die Spuren zu beseitigen.
Ja, ganz offensichtlich, ne? Also vielleicht aber, da muss man sich wiederum fragen, warum sie da mitgemacht hat. Möglicherweise war sie selbst so überrascht und hat dann vielleicht auch Angst gehabt. Nur sollte man doch meinen, dass sie es verhindern sollte, dann, dass ihre eigenen Kinder da was von mitbekommen oder zumindest die Leiche auch sehen.
Ja, das ist total crazy, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie hat da auch schon... Ich weiß nicht, sie hat da, glaube ich, auch schon massiven Schaden. Dazu kommen wir noch. Ich glaube, diese Geschichte auch nur bedingt, dass es so passiert ist.
Ach so,
ja.
Okay.
Etwa ein Jahr später, da ist sie auf einer Midsommerfeierlichkeit. Janne, der diesen Mord begangen hat, ist bei ihr zu Hause und passt auf ihre Kinder auf. Also auch nicht unbedingt jetzt der optimale Babysitter, ne? Aber sie ist sie ist quasi ohne ihn unterwegs und will eigentlich nur kurz Alkohol für beide besorgen, lernt aber während diesem Alkoholbesorgen einen anderen jungen Mann kennen, der 26 ist und ja, fängt auf einmal an, so spontan mit dem zu trinken. Also sie will eigentlich Alkohol für sich und Janne besorgen, lernt jemanden neuen kennen und denkt sich dann, ach ja, dieser Arthur Malinen, 26, der ist ein guter Trinkpartner, mit dem ziehe ich jetzt mal weiter und mal gucken, was der Abend so bringt.
Mhm. Ist schon alles seltsam irgendwie, ne?
Die lesen dann noch eine andere Person auf, die in der Presse nur Maria genannt wird. Die betreten dann zu dritt die Wohnung von diesem Arto, trinken da so ein bisschen. Und jetzt ist es Virpi, die ausrastet und die ohne weiteren erkennbaren Grund den 26-jährigen Arto Malinen mit 10 Messerstichen einfach abmurkst, ohne erkennbaren Grund.
Und Maria ist mit dabei?
Maria ist mit dabei. Die wird natürlich mit dem Tode bedroht, wenn sie irgendwas sagt. Und Virpi ruft ihren Freund an, der noch beim Babysitten ist und der soll jetzt kommen und die Leiche mit entsorgen und erneut wird die Leiche zerstückelt. Maria muss das alles mit ansehen und ihr wird im Laufe dessen immer wieder gedroht, wenn sie die Polizei ruft, wenn sie irgendwas macht, dann wird auch sie ein ähnliches Schicksal ereilen. Also für sie sicherlich auch eine sehr, sehr bedrohliche Situation.
Ja, mit Sicherheit. Dann entsorgen sie die Leiche und lassen Maria einfach gehen.
Genau, ja. Also sie zerstückeln die Leiche. Sie nehmen den Kopf mit in den Innenhof, versuchen den mit dem Auto zu überfahren, damit er halt möglichst zerstört wird, damit man ihn nicht erkennen kann. Allerdings klappt das nicht.
Sie, das sind solche Details, die musst du mir auch nicht erzählen.
Ja, das ist so einer dieser zentralen Bilder in diesem Fall, die mir so im Kopf geblieben sind. Also sie versuchen quasi mit dem Auto.
Es ist klar, ne, ist okay, ist angekommen.
Aber ist klar, was passiert. Ne? Also
es klappt nicht. Du brauchst es nicht weiter, ist okay.
Sie versuchen es mehrfach und es funktioniert nicht. Also nehmen sie den Kopf einfach so mit, schneiden Fingerspitzen ab und entsorgen die Leiche da, wo sie es gerade schaffen. Also irgendwie so hier und da legen sie irgendwie Teile in Säcken ab. Die Organe spielen sie in der Toilette runter und lassen Maria laufen quasi.
Boah.
Teile der Leiche hat sich dann Janne anscheinend gebraten und auch verzehrt. Berichtet er vor Gericht, Virpi hat da allerdings nicht mitgemacht, sagt sie, aber er isst Teile des Oberschenkels. Er legt auch den Kopf in eine Pfanne und sagt, er konnte zusehen, wie das Gesicht
heruntergelaufen ist. Ist gut, jetzt hör mal auf. Ganz ehrlich, ich bin echt nicht.
Ich liebe das heute gar nicht. Ich liebe dein jetzt geschocktes Gesicht im Zoom-Fenster.
Ja, das ist auch jetzt. Du, die Details kannst du uns echt ersparen. Also mir zumindest.
Naja, jedenfalls mit Maria laufen gelassen. Das finde ich immer wieder sehr faszinierend. Also, dass du so eine Grausamkeit an den Tag legst, aus heiterem Himmel gegenüber einem Menschen, der dir im Prinzip nichts getan hat. Also es gab da wohl irgendeinen ganz pissigen Streit um die Alkoholverteilung, weißt du? Also so, das war
ja,
dann
ja,
so.
Ja.
So und, ja. Und aufgrund dessen tötest du einen Menschen, machst unsagbare Dinge mit seiner Leiche, aber lässt dann so eine Zeugin laufen. Das finde ich so faszinierend. Also man sollte ja denken, wenn man so weit gegangen ist, ja, dann ist dir so ein Menschenleben vielleicht gar nicht mehr so viel wert, aber die schüchtern sie einfach nur ein und lassen sie gehen.
Ja, also mich macht das alles total sprachlos. Ich finde dieses Ausmaß an Gewaltbereitschaft total krass und überraschend. Und auf der anderen Seite auch frage ich mich die ganze Zeit, was mit Virpi los ist. Ne? Ob das jetzt wirklich an irgendwelchen, an dieser Kombination aus irgendwelchen Steroiden und Alkohol liegt oder ob es ihr grundsätzlich, also was da ist da los? Sie wirkt da ja komplett, wie soll man sagen, wie ein anderer Mensch. Beziehungsweise, was heißt wie ein anderer Mensch? Also zumindest nicht nachvollziehbar, wie sie handelt.
Ja, da hast du recht. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, es ist alles nicht nachvollziehbar. Gehen wir davon aus, dass der erste Mord so stattgefunden hat, wie es dann ausgesagt wurde. Also ein Mord zu begehen aus Eifersucht, weil eine Person mal irgendwann mit einer anderen Person zusammen war, das ist ja auch schon geisteskrank. Und dann ist Janne noch nicht mal ihr Partner und wird auch nie ihr Partner sein. Also er ist einfach nur ein Kumpel, der aus Eifersucht einen Ex-Freund tötet, das ist auch vollkommen geisteskrank. Ne? Und ja, wie gesagt, natürlich ganz zu schweigen davon, dass sie dann bei der Entsorgung der Leiche hilft, dass sie auch ja zulässt, dass zumindest eines ihrer Kinder dann auch mit dieser Leiche konfrontiert wird. Das ist ja, das sind Dinge, die kann man sich in so einem halbwegs normal funktionierenden Gehirn gar nicht erklären.
Ja, ja, genau. Also sie wirkt irgendwie auf mich relativ labil. Warum auch immer, ich hab jetzt noch nicht, also weißt du hast bisher noch nichts darüber erzählt, wie zufrieden oder unzufrieden sie jetzt nach dieser TV-Karriere war, ob sie irgendwo anders angekommen ist, beruflich oder was weiß ich was, ne? Offensichtlich gab es da gewisse, ich sag mal, Dämonen in ihrem Leben und sie wirkt halt jetzt auch einfach extrem gefährlich auf mich.
Ja, also zu solchen Sachen, so zufrieden, unzufrieden, da gibt es halt leider nicht viele Aussagen. Das Ding ist halt auch so, diese Zeit, also um die Jahrtausendwende, da war das Leben von uns noch nicht so transparent. Weißt du, heute könnte man dann anhand von Social Media irgendwie nachvollziehen, was hat sie gepostet, was hat sie für einen Eindruck gemacht. Ne? Damals ging das nicht, da musst du dich halt auf die Aussagen von Leuten verlassen. Und offensichtlich war sie da so in ihrer Rolle als Hobbysportlerin und Coachin halt auch relativ zufrieden. Aber dieses Bild, dass sie dann doch sehr oft auch getrunken hat und dann auch streitlustig aufgetreten ist, das spricht ja schon auch irgendwie für eine gewisse Unzufriedenheit. Ich meine, wenn du...
Ja, genau, sowas meine ich.
Ja, wenn du mit dir im Reinen bist und du hast ein cooles, schönes Leben, so warum sollst du dich da mit irgendwelchen fremden Leuten in irgendwelchen Kneipen streiten? Das ist ja...
Genau, genau, genau. Und also jemand, der Sport macht, achtet ja eigentlich auf seine Gesundheit und auf, weiß ich nicht, auf verschiedene... Das ist das, was ich eben meinte, weißt du? Ich finde, so eine Kneipenkultur ist einfach ein Fall für sich und auf der anderen Seite irgendwie eine Mutter zu sein und vielleicht Sportlerin, die das vielleicht für sich macht mit dem Sport, ja, um einen Ausgleich zum Alltag zu haben oder was weiß ich warum, die sehe ich nicht unbedingt in der Kneipe. Und das hat was Selbstzerstörerisches, sich dann in so diese Welt zu begeben. Nicht um, das soll nicht heißen, dass zwangsläufig Kneipen gefährlich sind, so meine ich das jetzt nicht.
Nee, aber in dieser,
also versteht mich da bitte nicht falsch. Genau, in dieser Regelmäßigkeit mit allein, ich sag jetzt mal, ich kann nicht von Abstürzen sprechen, aber zumindest gab es ja doch diesen einen extremen Absturz, wo eben, Kari umgebracht wurde, ja, und das ist halt jetzt für mich schon irgendwie so eine Unterwelt, wo ich sagen muss, okay, wie kommt sie da rein? Also wie kann das sein, dass man so tief abrutscht quasi?
Ja, ja, ich glaube, das ist die Verbindung auch mit Janne Hüwönen. Über den gibt es leider so nichts zu sagen. Deswegen kann man jetzt nicht eintauchen, wo kommt der her? Was hat der für einen Background? Ja. Was hat den eventuell so? Was für Dämonen hat der? Ne? Aber so kneipenkulturell sehe ich das ähnlich wie du. Ich habe ja auch eine relativ lange Zeit in der Gastro hinter mir und da gab es auch viele Leute, die sehr, sehr regelmäßig da waren und manche von denen habe ich als unterhaltsam und ihr Leben gut im Griff habend wahrgenommen, also die so das klassische Feierabendbier einfach getrunken haben und das von mir aus auch jeden Tag so, ne? Aber 80% der Leute, die man so fünfmal die Woche gesehen hat, 4-5 Mal die Woche, habe ich als sehr, sehr traurige Existenzen wahrgenommen.
Ja, und das meinte ich nämlich, genau das meinte ich. Und das hatte für mich von vornherein irgendwie so ein Geschmäckle, das hatte irgendwie nicht so ganz zusammengepasst.
Ja, und genau, deswegen kann man jetzt hier nur so spekulieren über ihren Glückszustand, ne, wie der gewesen, aber wie gesagt, für mich hatte das auch über diesen Vibe so dieses Bild, okay, sie trinkt sehr viel in Kneipen und ist dann sehr, sehr streitlustig. Das erzeugt natürlich dieses Bild, dass man denkt, sie ist vielleicht eher unzufrieden. Wie auch immer, ja. Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Maria geht zur Polizei und zeigt die beiden natürlich an. Virpi ist auch super schnell identifiziert. Die ist, wie gesagt, eine relativ bekannte Persönlichkeit. Also die ist auch eine Frau, die auffällt. Und so werden sie und Janne Hyvönen eben relativ schnell festgenommen. Und ja, müssen sich dann vor Gericht verantworten. Vor Gericht kommt dann eben auch raus, dass sie Kari Antonen, also den ersten Mord, dass sie den auch quasi begangen haben. Der war bisher nur vermisst gemeldet worden. Vor Gericht kommen dann natürlich auch diese grausamen Details raus, die Zerstückelung beider Leichen, dass der teilweise Kannibalismus, die Versuche der Zerstörung weiterer Leichenteile, auch dass die Kinder was gesehen haben, wie entsorgt wurde. Und ja, die Familien der Opfer bekommen insofern noch etwas Ruhe, indem da dann Leichenteile geborgen und beerdigt werden können. Also, dass man so eine Ruhestätte zumindest einrichten kann.
Ja.
Vor Gericht wird dann auch so ein bisschen dieses Eifersuchtsmotiv von Janne aufgearbeitet. Er gibt das zumindest an, dass er eifersüchtig war. Virpi versucht mittlerweile auf verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren, eben durch ihren starken Steroidmissbrauch. Also sie sagt, dass das sehr stark auf die Psyche geht, dass sie auch Alkohol nicht verträgt und dass das doch beides Gründe sein sollten, aus denen sie eine verminderte Schuldfähigkeit bekommt. Aber ja, das
ist doch die Aufgabe der Mediziner, das festzustellen, oder?
Ja, ja, und das wird auch nicht funktionieren. Also die tatsächlich wird voll schuldfähig genommen, ja. Wie gesagt, ne, der Sohn, der ist 16 damals, als er die Leiche gesehen hat, der wird natürlich in psychiatrische Behandlung genommen. Was aus den Kindern geworden ist, weiß ich nicht tatsächlich. Virpi selbst wird nach 17 Jahren aus der Haft entlassen. Die kann tatsächlich so einen Antrag auf eine verfrühte Haftentlassung stellen und es wird ihr ermöglicht, ihren Namen zu ändern, damit sie nicht mit diesem Stigma ihrer Vorstrafe leben muss. Sie heißt dann ab sofort, Lucrezia Francesca Pandora Butt. Also sie hat sich für was sehr Unauffälliges entschieden.
Ja.
Arbeitet auch ganz normal bei einer Firma, ist verheiratet, wird dann aber geschieden, weil der Mann der erhebt Anklage gegen sie. Er sagt, sie ist gewalttätig in der Ehe, deswegen gibt es dann auch die Scheidung und sie wandert nach Ghana aus und stirbt dann da mit 49 Jahren an nicht geklärten Umständen. Allerdings ist die Geschichte hier noch nicht vorbei. Also es gibt diese zwei Morde, für die sie verurteilt wurde mit ihrem Kumpel zusammen. Aber es gibt einen unglaublich bekannten vermissten Fall in Finnland. Und es gibt jetzt die Theorie quasi, dass die beiden auch dafür verantwortlich sind, dass dieses Mädchen, das da vermisst wurde, eben nicht nur vermisst, sondern auch ermordet wurde.
Mhm.
Das passt nämlich so ins Bild. So,
und, ja, erzählst du noch ein bisschen Genaueres dazu jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt auch so den Rest so, ja, wie gesagt, da gab es nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt die Faktenlage so wiedergegeben und wollte jetzt auf diesen vermissten Fall mein Hauptaugenmerk legen.
Ja, also ich finde so diese kurzen Einblicke, die wir in das Leben von Virpi Butt hatten, sind auf jeden Fall sehr dramatisch, sehr extrem. Also und finde ich, lassen auch eine Menge Fragen offen, was sie generell für ein Typ war, was sie für ein Mensch war, auch was ihr dann später widerfahren ist nach der Scheidung, warum sie jetzt genau zu Tode gekommen ist. Das wirkt schon ein bisschen traurig alles.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, so das Ding ist, dass es so keine richtige Charakterzeichnung gibt. Ne? Also ihre Kollegen von Gladiators, genau, die meinten ja, sie ist so sehr isoliert gewesen, sehr schüchtern. Die konnten so zu ihrem Charakter, zu ihrer Art gar nichts sagen. Ich glaube, sie war sehr introvertiert und hat sich nur sehr wenigen Leuten gegenüber geöffnet. Einer scheint Janne Hyvönen gewesen zu sein und der scheint vermutlich ein relativ schlechter Einfluss gewesen zu sein. Ne? Der ist ein Jahr nach ihr, 2018, aus der Haft entlassen worden und seitdem immer wieder mal mit dem Gesetz in Konflikt. Also jetzt nicht wegen solch schlimmer Taten, wie sie ursprünglich im Gefängnis waren. So, ja, Trunkenheit am Steuer, Diebstähle, halt so Kleinigkeiten, aber immer wieder auffällig. Sie hatte dann bis zu ihrem Tod in Ghana tatsächlich ein unauffälliges Leben geführt. November 21 ist sie gestorben. Wie gesagt, 49 Jahre alt nur geworden.
Wann ist sie dahin ausgewandert?
21, also sie hat kein ganzes Jahr da gelebt.
Ach, nur ein Jahr, okay.
Ja. Hm. Warum sie nach Ghana gegangen ist, weiß auch kein Mensch. Also das ist alles so ein bisschen ein Mysterium, ne? Also wie so vieles in ihrem Leben. Allerdings, wie gesagt, erst so jetzt mittlerweile, also man hat sie zwar auch schon zu Lebzeiten verdächtigt, für den Fall verantwortlich sein, über den ich jetzt sprechen möchte, aber eigentlich ist die Theorie so richtig nach ihrem Tod erst ins Rollen gekommen und beleuchtet worden. Im Oktober 1999 will die 16-jährige Raisa Räisänen mit Freunden in Tampere, also eben der Stadt, wo auch Virpi Butt lebt, auf eine Party gehen. Die ist, wie gesagt, 16, die ist Basketballerin, richtig gute Schülerin, Kapitänin ihres Teams und auch Trainerin von Jugendmannschaften, hat gerade ihr Team quasi zu einer wichtigen Meisterschaft geführt, im letzten Spiel 20 Punkte erzielt. Das ist ein richtig guter Wert und ist so eine, ja, einfach eine super beliebte junge Frau. Mhm. Die hat Geld dabei, die hat ein Handy dabei, die ist eigentlich auch mit Freunden verabredet, aber sie kommt später halt nicht nach Hause. Am gleichen Abend und auch am nächsten Tag, da gehen Anrufe nicht bei ihr ein, beziehungsweise sie beantwortet die nicht, sie reagiert da nicht drauf. Am nächsten Tag versäumt sie ein Basketballspiel, wo sie als Schiedsrichterin angesetzt war, und das ist schon für alle sehr, sehr komisch.
Ist untypisch, ne?
Super untypisch, weil das, wie gesagt, ihr Lebensinhalt war so Basketball. Und spätestens als sie montags dann auch nicht in die Schule kommt, da ist eigentlich allen klar, da muss was passiert sein. Also auch wenn alle das schon vorher vermutet hatten, spätestens da war es dann klar. Mhm. Ihre Freunde berichten, dass man auf eine Party in so einer halbe Stunde entfernten Stadt ungefähr wollte, quasi so ein Vorort von Tampere. Und man konnte abgeholt werden von gemeinsamen Freunden, aber es passten nicht alle in das Auto. Und sie, Raisa, ist halt übrig geblieben und wollte gesondert nachkommen mit Taxi oder Öffis. Wie gesagt, sie hatte einiges an Geld dabei. Und ist dann aber natürlich nicht nachgekommen, ist bei dieser Party niemals aufgetaucht. Es gibt Zeugenaussagen, die sie mit einem wahrscheinlich türkischstämmigen Mann in Verbindung bringen, mit dem sie dann irgendwie unterwegs war und auch in der Taxisituation unterwegs war und sich offensichtlich unwohl gefühlt hat, so ein bisschen Angst vor diesem Mann hatte. Das ist aber nie so richtig verifiziert worden. Wahrscheinlicher ist, dass auch sie irgendwie in Tampere auf Virpi Butt getroffen ist. Ob jetzt mit Janne Hüwön oder nicht, das weiß man nicht. Denn es gibt Bilder von Überwachungskameras, die so ein Dreiergespann zeigen, die durch die Straßen gehen. Du weißt, 1999 Überwachungskameras, nicht die beste Qualität, ne?
Ja.
Aber man erkennt einen Mann und zwei Frauen und eine Frau, die deutlich größer ist als die andere. Raisa war 1,75 und hatte hohe Schuhe an, also die wird locker über 1,80 gewesen sein an diesem Abend. Virpi Butt ist so 1,71, die wird ein bisschen kleiner gewesen sein. Und das passt so auf diesem Überwachungsfoto. Und auch so von den erkennbaren Features könnten das so diese Personen sein. Also viele Leute sagen, sie erkennen die auf den Bildern. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig.
Okay. Ja.
Auch Augenzeugen wollen sie in Verbindung oder in Begleitung von Virpi Butt gesehen haben, die ja, wie gesagt, relativ bekannt ist, eben durch Gladiators, aber auch so als Persönlichkeit in der Stadt. Es ist halt auch eine auffällige Person, die erkennt man halt wieder, ne?
Ja, ja, klar. Also das denke ich mir auf alle Fälle, dass sie wiedererkannt wird, vor allem, weil sie, ich nehme an, die Stadt ist jetzt nicht so die größte, oder ist es?
Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt.
Weißt du nicht.
Glaube ich wirklich nicht die allergrößte, aber warte,
lass mich doch. In meinem Kopf habe ich das Bild einer Vorstadt so ungefähr, und dann ist es natürlich ein Highlight, gerade in den 90ern, wenn so aus der eigenen Stadt halt so ein nationaler TV-Star irgendwie kommt.
Ja, und, ja, ja. Oh, die Stadt ist deutlich größer, als ich hatte. Ich hatte irgendwie so 100.000 im Kopf.
Ja, hätte ich auch gesagt, eher kleiner.
Aber nee, 260.000, also schon.
Okay, gut, dann ist es natürlich doch, dann ist es natürlich nicht ganz klein, dann ist es vielleicht doch eher, also aufgrund der Größe im Bereich des Normalen, dass Menschen halt irgendwo in den Medien sind, sagen wir mal so, in der Öffentlichkeit. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine sehr prominente TV-Serie gewesen, sodass sie damit immer noch eine gewisse Prominenz innerhalb der Stadt hatte. Deswegen denke ich auch, dass sie schnell erkannt werden konnte. Was mich jetzt aber auch so ein bisschen so ein bisschen zweifelnd übrig oder zurücklässt, ist so die Frage, was hat es denn jetzt mit diesem türkischstämmigen Mann auf sich? Woher wusste man, dass er vermutlich türkischstämmig war? Wo hat sie ihn getroffen? Und also, was ist das für eine Story?
Ja, das sind nur Zeugenaussagen. Also ein Taxifahrer will sie mit diesem Mann gesehen haben.
Der hat dann einfach gesagt, okay, dunkle Haare, Türke sein.
Der meinte, er kannte diesen Menschen vom Sehen und er ist sich sicher, dass der aus der türkischen Community ist. So. Und Reisa soll wohl gesagt haben im Taxi, wer weiß, was mit mir passiert.
Ja.
Daraufhin hat dieser Taxifahrer sie gefragt, ob sie Hilfe braucht. Und sie hat gesagt, nee, passt schon. Und ist dann mit diesem Mann weitergegangen. Aber das ist aber nur eine Aussage.
Also er hat sie aber gefahren, die beiden.
Er hat sie gefahren.
Okay.
Aber wie gesagt, dem steht halt entgegen, dass sie von Augenzeugen mit Virpi Butt gesehen wurde und dass es eben diese Aufnahmen gibt, die sie relativ wahrscheinlich mit Virpi Butt zeigen. Man muss dazu sagen, dass Tampere zu diesem Wochenende auch nochmal besonders überfüllt ist. Da sind nicht nur die üblichen Partygänger aus der Stadt. Da gibt es eine EU-Konferenz in der Stadt und da sind halt auch viele Leute von außerhalb.
Mhm.
Da sind auch viele, viele Finnen, viele Journalisten. Da ist aber auch besonders viel Sicherheitspersonal zusammengezogen worden. Also die Stadt ist sehr, sehr voll, aber auch sehr, 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 sehr gut überwacht eigentlich. Ne?
Verstehe. Und dass es eine Verwechslung gegeben haben könnte, dass der Taxifahrer vielleicht jemand anderen gefahren hat, kann das auch sein. Ne?
Kann sehr gut sein. Ne? Also letzten Endes ist es halt einfach, weiß ich nicht, wenn es jetzt halt eine sehr, sehr große blonde Frau ist, dann hätte es halt auch eine Verwechslung sein können. Ne?
Ja, genau. Und dann hat man die Überwachungskamera auf der anderen Seite, die relativ matschig ist, weil irgendwie alles noch analog war und es dann noch nicht so richtig gute Qualität gab. Und da kann man aber auch nicht wirklich überhaupt irgendwen erkennen. Also man kann doch nicht mal wirklich sagen, dass es, wie heißt sie genau, Racer ist.
Ja, man kann man nicht unbedingt erkennen, aber man kann schon sehen, es sind zwei Frauen und ein Mann. Und wenn man so guckt, ja, also eine Frau ist größer und schlanker als die andere ist so ein bisschen kleiner und gedrungener und so diese Gesichtsformen, die man so erkennen kann, es könnten schon Racer und Virpi Butt sein, aber es könnten halt auch einfach Leute sein, die ähnlich aussehen, die ähnlich so ein bisschen kantigere Gesichter haben. Das ist halt 90er Jahre Überwachungsvideos halt einfach, ne?
Ja, also wie ich gerade sagte, ne? Alles und nichts. Das kann was sein, kann aber auch nichts sein, ne?
Ja, es ist.
Und es kann auch sein, dass diese Story vom Taxifahrer auch stimmt und dass die sich dann irgendwann doch getrennt haben, verschiedene Wege gegangen sind und dann vielleicht dann Virpi dazugestoßen ist. Irgendwie. Ja, schwierig, also da eine Verbindung herzustellen tatsächlich.
Ja, es wird erstmal so die übliche Polizeiarbeit geleistet, als sie vermisst gemeldet wird. Ne? Also es werden die Freunde befragt, die sind wie gesagt auf eine Party gefahren und sie wollte nachkommen. Sie hatte den Ausweis von einer 18-jährigen Freundin dabei, der sie sehr ähnlich sieht, um dann halt eventuell auch noch in irgendwelche anderen Clubs rein zu können. Und hatte auch vor, dann noch so ein bisschen feiern zu gehen, aber wollte auf jeden Fall auf diese Party nachkommen. Die geben auch an, dass sie mehrfach versucht haben, sie anzurufen, sie aber nicht erreicht haben. Und die Polizei forscht aber auch in die Richtung, dass sie eventuell einen Unfall gehabt haben, könnte ertrunken sein, könnte, weil es in dem Bereich Tampere offensichtlich relativ viele Wasserflächen gibt.
Ja.
Flüsse, Gräben und so weiter, Gewässer. Die werden abgesucht, es werden Leichtspürhunde eingesetzt, es werden Taucher und Suchtrupps eingesetzt, aber es gibt keine Spur. Man hält dann eben Ausschau nach diesen Taxifahrern. Da gibt es eben diese Aussage mit dem türkischstämmigen Mann. Und man wertet eben Sicherheitskameras aus und dann gibt es eben diese Kamerasichtung, die sie eventuell sein könnte. Und dann eben erst auch Aussagen, dass man sie mit Virpi Butt gemeinsam gesehen hat. Allerdings gibt es dann noch eine andere Aussage, die kommt allerdings erst im Jahre 2005, also nach Virpi Butts Verhaftung wegen der anderen Morde. Da meldet sich ein Bekannter von Virpi Butt bei der Polizei, der sagt, er kennt sie aus der Kneipenszene, ist auch so jemand, der da regelmäßig rumgehangen hat.
Ja.
Und warum der sich jetzt erst meldet, 6 Jahre nach dem Verschwinden von Reisa, das ist sein Geheimnis, aber er sagt, dass Virpi ihm in einer Nacht im Oktober 99 einen abgetrennten Frauenkopf gezeigt hat. Also die haben quasi vor einer Kneipe miteinander gesprochen und sie hat dann aus ihrem Rucksack so einen Kopf rausgeholt und ihm gezeigt und er hat aber das für irgendeinen Scherz gehalten, für so einen Puppenkopf oder irgendwas. Und jetzt, Jahre später, wendet er sich halt an die Polizei und sagt, ey, jetzt im Nachhinein glaube ich, das war doch ein echter Kopf und das könnte Racer Racing gewesen sein.
Ist ja auch eine krasse Geschichte.
Ja, er sieht jetzt sowieso vieles in einem anderen Licht, denn es gab so eine Grillparty da in so einer auch in dieser Kneipen-Community, auch kurz nach dem Verschwinden von Reisa. Und Wirpi hatte irgendwie so mariniertes Fleisch dabei und hat dann so den Leuten gesagt, als es dann auf den Kriegen dann so war, aber Vorsicht, ist Menschenfleisch. Und die haben das halt alle für einen Witz gehalten, aber es erscheint natürlich dann mit einem Geschmäckle, wenn man halt weiß, dass ihr Kumpel tatsächlich eins ihrer Opfer so halb gegessen hat, ne?
Boah. Also durchaus möglich, dass es wirklich Menschenfleisch war.
Durchaus möglich, dass Reisa da auf dem Grill gelandet ist teilweise. Man hat sie halt nie gefunden. Ne?
Mhm.
Ja, und aber das ist natürlich eine etwas, ja, keine Ahnung, sehr, sehr schwammige Aussage. Man weiß auch nicht, ob man diesem Mann jetzt unbedingt glauben kann. Deswegen ist sie dann auch einfach im Gefängnis nie mehr großartig zu diesem Verschwinden von Reisa Racine befragt worden. Man hat nach ihrer Freilassung, kurz bevor sie nach Ghana gezogen ist, hat man mal ein Jahr lang ihr Handy überwacht, weil man gehofft hat, dass sie da irgendwie vielleicht in Gesprächen Bezug auf diesen Fall, auf dieses Verschwinden Reisa Racine nehmen würde, sich vielleicht verplappert, aber das ist da schon 20 Jahre her, so warum sollte sie dann nochmal drüber reden, weißt du, was, und mit wem?
Naja, klar, sehr unwahrscheinlich.
Ja, also es ist eher unwahrscheinlich. Ja, das ist eben so für mich aber trotzdem so die wahrscheinlichere Spur, also diese Taxifahrergeschichte so mit dem, ja, da ist irgendein ominöser türkischer Mensch, den ich kenne und der hat ein junges Mädchen mitgenommen, die hat verängstigt gewirkt, aber ist dann doch mit ihm mitgegangen. Kann sein, muss nicht sein, ne? Aber ich finde diese Connection mit ihr eigentlich spannender.
Ja, spannender ist es auf alle Fälle, ist ja klar. Das ist, das macht ja dann den Fall an dieser Stelle so ein bisschen rund und würde sozusagen diese Persönlichkeit von VIP Butt nochmal so ein bisschen dunkler zeichnen. Ich fand halt diese ganze Herleitung mit der türkischen Abstammung so ein bisschen, weiß ich nicht, fragwürdig. Also nicht so richtig nachvollziehbar. Taxifahrer kennen natürlich viele Menschen, das stimmt, klar, auf jeden Fall. Aber dass sie wegen jemanden nur aufgrund des Äußeren vielleicht irgendeiner Gruppe zuzuordnen.
Ja, wie gesagt, der Taxifahrer meinte
schon ein bisschen schwierig.
Der Taxifahrer meinte ihn zu kennen. So. Also der meinte,
ja, aber dann wird er auch einen Namen genannt haben.
Nee, du kennst das doch. Du weißt doch, wie das ist. So, du, so von unserer Uni-Zeit jetzt beispielsweise, es gab eine relativ große türkische Studentencommunity an unserer Uni und man kannte ein paar davon und ein paar kannte man einfach nur vom Sehen, weil die in diesem Dunstkreis waren. Und dann hätte man beispielsweise, wenn man da jemanden gesehen hätte, bei so ein paar Leuten hätte ich gewusst, die gehören dazu, aber ich hätte nicht die Namen gekannt. Weißt du, ich hätte sagen.
Ja, so. Ich weiß, wie du das meinst, aber ich, ja, gut, alles klar. Also ist ja auch wahrscheinlich an der Stelle egal. Ich fand nur halt so dieses Explizite, ja, an der Stelle so ein bisschen fraglich, weil du halt letztendlich überhaupt ja gar nicht auf die Nationalität schließen kannst. So, ne, das auch selbst wenn du halt Gruppen einigermaßen kennst und ungefähr weißt, vielleicht ein paar Personen von denen kennst, heißt es ja noch lange nicht, dass alle Personen die gleiche Nationalität haben, so.
Ja.
Ja, dann bin ich ein bisschen skeptisch, wenn ich sowas höre.
Ja, ja, das ist schwierig.
Ja,
klar, ja.
Ja, und dann verpufft dieser Hinweis so ein bisschen in der Luft. Das ist dann auch seltsam. Und dann gibt es halt dann danach diese matschige Videoaufnahme. Also alles ein bisschen schwierig, ne?
Was man halt sagen muss, diese Videoaufnahme, da bewegen sich diese drei Leute in Richtung des Hafengebiets von Tampere.
Ja.
Amon Kallio heißt das, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Und da wollen dann in der Nacht unabhängige Zeugen zwei Frauenschreie auch gehört haben. Also es ist durchaus möglich, dass die sich da quasi zum Tatort bewegt haben.
Okay, dann würde das hier wiederum passen.
Da kommt dann später nochmal ans Licht, allerdings erst relativ spät, ich glaube 2017 oder so, dass die Polizei sehr, sehr lange die Telefongespräche von einem Arzt aus Tampere abgehört hat.
Ja.
Der war 30, als Reisa verschwunden ist und der hat an dem Universitätsklinikum gearbeitet. Der war als gewalttätig bekannt und auch übergriffig und der hat wohl öfter auch einer Partnerin gegenüber durchblicken lassen, dass er weiß, was mit Reisa passiert ist, weil das halt ein Fall ist, der so finnlandweit natürlich irgendwie bekannt ist, ne? Und diese Partnerin hat sich dann an die Polizei gewandt, deswegen hat man auch über Jahre sein Telefon abgehört und der wiederum wohnte in diesem Amon Kallio Bezirk. Also das würde halt auch wieder so ein bisschen passen.
Das würde passen,
also,
ja.
Es deutet schon irgendwie darauf hin, dass sie da in dieser Nacht, dass da vielleicht wirklich was passiert ist, aber wer der Täter letzten Endes war, das ist in der Luft. Ne? Also es kann durchaus dieser Arzt gewesen sein, es kann dieser ominöse Mann ungeklärter Herkunft gewesen sein oder vielleicht eben wirklich VIP Butt. Wenn es stimmt, dass die da irgendwie jemandem aus ihrer Kneipenbekanntschaft einfach mal so random einen Frauenkopf gezeigt hat in diesem Zeitraum. Allerdings frage ich mich da auch, warum zum Geier ist der nicht vorher zur Polizei? Ich erkenne doch, ob das ein Puppenkopf ist oder.
Ja, du weißt nicht, ob der nicht auch irgendwie betrunken war oder so, ne? Und vielleicht wollte er es auch nicht wahrhaben. Kann ja auch einfach sein. Aber sicherheitshalber sollte, sag ich mal, der normale Mensch dann wahrscheinlich erstmal zur Polizei gehen als nächstes. Sehr wahrscheinlich sogar. Und nicht erst 6 Jahre später.
Ja, ich denke auch, ja. Ja, es ist sehr, sehr komisch. Es gibt, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Männer, die da irgendwie noch in den Fokus der Ermittlungen geraten, die auch in diesem Bezirk wohnen. Einer betreibt eine Pizzeria und andere Leute, die sie um 5 Ecken kannten. Es werden Grundstücke umgegraben, es werden Häuser durchsucht, aber sie wird halt nicht gefunden. Ein Jahr nach ihrem Verschwinden finden Angler beim Angeln im Fluss ein blondes Haarbüschel. Das hat aber offensichtlich auch nichts mit ihr zu tun. Es gibt Zeugen, die sagen aus, dass sie Frauen gesehen haben, die in irgendwelchen Autos eingestiegen sind und verschwunden sind in dieser Nacht. Aber wie gesagt, Tampere war halt auch in dieser Nacht besonders voll, ne? Also wer da wo irgendwie rumgefahren ist und unbekannte Menschen hast du halt an jeder Ecke dann auch gesehen.
Naja, klar. Ja, die gibt's dann überall.
Ja, es ist einfach super schwierig, da irgendwie so zu entwirren, was da wirklich irgendwie wertvolle Hinweise sind oder was einfach nur Bullshit ist.
Ja, ganz schwierig. Und die Kleidung, die passt aber, ja? Also die da diese junge Frau auf diesem Video anhatte, das war so ungefähr das, was dann auch Reza an dem Tag trug.
Ja, das würde passen, ja. Also wie gesagt, so ganz grob könnten die das sein, aber so, also nordische Frauen, die halt ein bisschen größer sind und die vielleicht so ein bisschen kantigere Gesichtszüge haben, da wird es halt nicht nur diese beiden geben in dieser ganzen Region, ne? Und das ist halt das, was man auf diesem Video erkennt. So, und das kann letzten Endes jede Frau sein, die dieser Beschreibung nahe kommt. So.
Ja, aber ist es dann nicht schlau, irgendwie mit Janne nochmal zu sprechen? Also er ist ja nun die einzige Person, die vielleicht etwas dazu sagen kann.
Ja, der ist, ich weiß gar nicht, also offiziell ist der auch nie richtig groß befragt worden, aber ich denke schon, dass die Polizei auch mit dem geredet haben wird. Allerdings inwieweit der sich da geäußert hat, ich meine, letzten Endes muss der ja nicht, ne? Dem kann ja wirklich gar nichts angehängt werden. Der wäre ja schön blöd, wenn der sich da irgendwie auch nur ansatzweise verdächtig machen würde.
Na klar, ja klar. Das stimmt natürlich total.
Also klar.
Ach, schwierig, aber ich finde das immer so, also so total schrecklich und unbefriedigend, wenn ein Mensch einfach verschwindet. Einfach so.
Ich meine, klar, ich habe gerade gesagt, es ist schön blöd, wenn er sich da verdächtig machen würde. Du hast natürlich
es gibt keinen Anlass, ne?
Ja, du hast natürlich auch oft das Phänomen, dass das Täter dann irgendwann lange Zeit ja unentdeckt davongekommen sind mit einer Tat und dann einfach ihrem Gewissen mal Luft machen müssen, ne? Aber ja, das ist selten und in diesem Fall offensichtlich nicht passiert. Also er hat scheinbar nichts irgendwie von sich gegeben, was ihn in diese Richtung rückt.
Ja, verständlicherweise, ne? Also sollte er wirklich was damit zu tun haben, ist ja klar, dass er sich dann nicht selbst ein Ei ins Nest legt, ne? Was er da nicht braucht sozusagen. Ja, und so diese gesamte Eskalation von Wirpi verstehe ich nach wie vor nicht, ne? Sollte diese Story mit dem Kopf stimmen oder was war da los? Es ist doch irgendwie alles so, ja, undurchschaubar, alles, was da in ihrem Leben abging.
Ja,
ich habe gar kein Bild von ihr gewonnen. Weißt du, was sie für ein Typ war? War sie, also hat sie anderen Angst eingejagt? Was war das für ein Mensch? Ich verstehe das nicht. Das ist ja nicht normal, dass dann diese Geschichte auf einmal hochkommt mit diesem Kopf im Rucksack.
Ja, also ich kann mir das auch nicht erklären, wie gesagt, weil man natürlich auch so wenig valide Charakterzeichnung von ihr hat. Was natürlich generell stimmt, ist, dass einfach Alkohol und Steroide kein guter Cocktail sind. Das kann so einen Charakter schon sehr verändern, was natürlich auch sein kann. Ich weiß nicht, wie es bei ihr bei Gladiators abging, ob sie da vielleicht mal eine Verletzung erlitten hat. Es gibt so eine Connection dass man sagt, dass durchaus Kopfverletzungen auch charakterändernd sein können.
Ja, klar, da sind wir auch wieder bei dem Football-Fall, ne?
Ja.
Und ich muss auch die ganze Zeit mal wieder an den Film The Wrestler denken, ne? Mickey Rourke. Also so eine Atmosphäre, ja? Dass sie einfach auch körperlich vielleicht versucht hat, sozusagen so den Körper zu bewahren, zu trainieren und zu pumpen, um da halt so, sag ich mal, dieses Visuelle aufrechtzuerhalten. Aber dass es vielleicht so in der Seele ganz schlecht aussah eigentlich, weißt du, und sie dann zusätzlich getrunken hat.
Ich meine übrigens nicht nur CTE, also ich meine nicht dieses Syndrom, das durch mehrere Gehirnerschütterungen dann irgendwann zustande kommen kann, diese degenerative Gehirnerkrankung, sondern es gibt auch Untersuchungen, die ja an Straftätern, auch an Serientätern vorgenommen wurden, wo geguckt wurde oder festgestellt wurde, dass die im Laufe ihres Lebens irgendwann mal einen Sturz hatten, eine Kopfverletzung, also irgendwie einen schweren Sturz auf den Kopf, der zu einer Kopfverletzung, zu einem Trauma geführt hat. Und bei manchen Leuten konnte man ab diesem Zeitpunkt dann eine Charakteränderung verzeichnen.
Mhm. Ja.
Ein relativ bekannter Serientäter, zu dem wir auf jeden Fall auch noch kommen, da wurde das auch so ein bisschen als der Startpunkt wahrgenommen. Der ist erst relativ spät zum Mörder geworden und da ist diese Kopfverletzung vorher gut dokumentiert. Und er sagt halt auch aus, dass er diese Gedanken, die dann letztendlich zu den Morden geführt haben, auch erst ab dann kamen.
Schrecklich.
Also sowas kann im Fall Virpi Butt ja vielleicht auch gewesen sein, dass die bei Gladiators da irgendwie einen Unfall hatte und ihre Persönlichkeit deswegen dann erst so explosiv geworden ist. Das weiß man halt einfach nicht, weil man generell so wenig über sie weiß.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall möglich, ne? Vielleicht hatte sie schon immer diese explosive Seite, auch das wissen wir nicht. Aber irgendwas sollte jetzt diese Rucksackgeschichte stimmen, ja, dann müsste sie doch irgendwas veranlasst haben, dann auch wirklich den Rucksack zu öffnen und das jemandem zu zeigen. Also das ist ja so eine, das ist ja, wie soll ich das sagen, es wäre ja auch super naiv, sowas zu tun. Du hast auf der anderen Seite gesagt, okay, warum sollte Jane jetzt über diesen Fall sprechen und sich dann selbst irgendwie so in Gefahr bringen, sage ich mal, aber es hätte sie ja in dem Moment genauso gemacht.
Ja, aber vielleicht hat sie gedacht, entweder sie kennt diesen Menschen so gut, der wird schon nicht die Polizei rufen, weil er sie mag, oder der hat so viel Schiss, weißt du, wenn dir jemand einen abgetrennten Kopf vor das Gesicht hält, dann denkst du dir vielleicht, okay, wenn ich die Person verrate, dann ist da demnächst mein Kopf in dem Rucksack, weiß ich ja nicht, ne? Vielleicht dachte sie das.
Ja, ja, aber trotzdem hatte sie ja keinen Grund, ihm den Kopf zu zeigen.
Nö, also vielleicht, also er sagte das halt dann bei der Polizei so aus, dass er das Gefühl hatte, sie wollte ihn halt einfach schocken.
Ja, also einfach mal zu gucken, was ich habe.
Genau.
Was ich dabei habe.
Und für ihn war das dann halt so, okay, das mein Gehirn zeigt mir halt so die einfachste Erklärung auf, das kann kein echter Kopf sein, das muss eine Puppe sein. So, das kann nicht sein, dass mir jemand random hier vor der Kneipe einfach einen echten Kopf vorstellt. So,
genau, random passt hier an der Stelle ganz voll, genau. Ja, das passt gut, ja. Genau. So komplett grundlos das Ganze. Ja.
Naja, es ist ein unbefriedigendes Ding, weil man eben zwei Morde hat, die im Prinzip grausam sind und eigentlich ohne Grund geschehen sind und ein Verschwinden, von dem man halt nicht weiß, ob sie was damit zu tun hat. Man hat hier so eine Person, die so ein Enigma ist, so ein Rätsel, weil du halt über die Person nichts sagen kannst, ne? Du hast einen Mittäter, der so im Schatten bleibt und so ein Rätsel ist, weil du über den auch nichts sagen kannst, außer dass der offensichtlich ein sehr ausgeprägtes Eifersuchtsproblem hatte.
Hm. Und wenn das denn alles stimmt, wenn das so du weißt stimmt, es ja. Nicht. Ja.
Und kannibalistische Züge. Hm. Aber letzten Endes hast du hier zumindest zwei sehr grausame Verbrechen und einen verschwundenen Menschen und ja, keine so richtigen Erklärungsansätze für gar nichts, finde ich.
Ja, ja, genau. Du, also alles ist irgendwie total nebulös und irgendwie unklar. Also das ist so ein bisschen mein Problem an der Stelle.
Ja.
Ich kann das alles gar nicht so richtig verorten, was hier los ist. Also mal, was auf alle Fälle klar ist, ist, dass so bei dem allerersten Fall, es sollte denn das sich wirklich so zugetragen haben, für mich überhaupt nicht verständlich ist, warum Virpi jetzt so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Warum sie die Leiche im Badezimmer hat liegen lassen, warum sie geholfen hat, sie zu zerstückeln und all das, was danach passiert ist, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Und dass sie dann selbst später zur Täterin wird, so aus dem Nichts, das ist ja auch so ein seltsames Ding irgendwie. Also was ist in dieser Zeit passiert mit ihr?
Dieses Liegenlassen im Bad kann ich mir eventuell noch mit so einer Überforderung erklären, ne? Ich meine, so, da liegt auf einmal eine Leiche, was willst du damit machen?
Das verstehe ich auch. Das hatte, also da muss ich auch ganz kurz sagen, wenn ich ja kurz einhaken darf, mich hat das jetzt gar nicht irgendwie gewundert, dass du gesagt hast, die Leiche lag dann irgendwie über Nacht erstmal rum. Das war für mich von vornherein irgendwie auch irgendwie nachvollziehbar, dass die Leute im ersten Moment gar nicht wussten, was sie mit der Leiche machen sollen, dass sie vielleicht auch einfach überrascht waren.
Ja, und weißt du, dann kommt irgendwann so diese logische, dieser Schluss, okay, man zerteilt die Leiche, um die zu entsorgen, so rein aus praktischen Gründen, ne? Aber so eine Leiche ist ja auch nicht so leicht zerteilt, wie man das vielleicht denkt, ne? So, da sind Knorpel, Muskeln, Sehnen, das ist ja auch alles ein fester Apparat, ne? Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, dass du das mal eben so tranchierst oder so wie so ein Grillhähnchen. Ich glaube, das ist schon ein Akt, der dich vor eine gewisse Arbeit stellt und der so eine gewisse Überforderung auch erstmal mit sich bringt, ne? Und ja, deswegen Also, dass es da erstmal über Nacht lag und man sich Gedanken machen musste, das kann ich schon verstehen. Dieser zweite Mord, der spricht für mich dafür, dass sie entweder am ersten beteiligt war oder dass sie durch den ersten Mord dann auch so, auch wenn sie nur Zeugin war, vielleicht trotzdem irgendwelche Hemmungen verloren hat. Vielleicht dann auch einfach durch das Zerstückeln, weißt du?
Ja, ich hätte gedacht eher Ersteres. Also ich glaube ja fast eher, dass sie beim ersten Mord auch beteiligt gewesen ist. Aber es kann auch wirklich sein, dass sie damit alle Hemmungen verloren hat.
Und dann muss man ja sagen, wenn sie was damit zu tun haben mit Reißereißinnen, dann war dieser Mord an Racer ja 3 Jahre vorher.
Ja.
Also dann würde ja die Timeline nicht mehr stimmen, dann wäre das ja nicht der erste Mord, sondern mindestens der zweite. Und wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist, ne? Also auch in Finnland verschwinden Menschen teilweise ungeklärt.
Ja.
Und man weiß ja, wie gesagt, auch, ich habe jetzt Statistiken nicht geguckt, aber es gab in Tampere wohl auch irgendwie so ein, zwei verschwundenen Fälle von so, ja, Menschen so aus dieser obdachlosen Trinkerszene, da verschwinden ja generell vulnerable Leute, ne? Und das kann ja durchaus auch sein, dass das auch mit denen zu tun hat und dass dieser erste Mord von ihr an ihrem Trinkkumpan, dass das schon in Wirklichkeit ihr dritter, vierter war oder so, ne? Das weiß man ja nicht.
Ja, ist denkbar, auf jeden Fall. Ja, also es ganz schön abgerutscht, würde ich sagen, ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie da jetzt vielleicht ein super tolles Leben während dieser TV-Show hatte, weiß man ja jetzt auch nicht, ob sie das glücklich gemacht hat oder nicht, ja. Zumindest hatte sie eine TV-Karriere zu der Zeit, in den 90ern, im Fernsehen, das heißt was, denn ins Fernsehen zu kommen ist sehr schwer. Und aber was danach passiert ist, das ist wirklich, für mich wirkt es halt wirklich wie so ein Abrutschen und dann gerät sie in irgendeine Situation, scheinbar, die sich mir nicht so ganz erklärt.
Ja, das stimmt. Also in den 90ern ins Fernsehen zu kommen oder in die analogen Medien, das war sehr viel schwieriger als heute. Heute kann ja im Prinzip jeder sich eine eigene Plattform schaffen über Social Media und so und die dann eventuell auch so stark ausbauen, dass man dann über seine eigene Plattform auch für die analogen Medien wieder interessant wird. Also so gibt es ja Leute, die über das Influencertum dann auch irgendwann im Fernsehen landen. Damals ging das halt nicht, ne? Und da war alles sehr viel oberflächlicher geprägt. Da musstest du einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, um irgendwie in den konventionellen Medien unterzukommen. Und gerade als Frau, die sehr athletisch war, das war ja damals auch kein gängiges Schönheitsideal. Das war dann auch so eine ganz, ganz krasse Nische, dass die dann eben über Gladiators dann da reingekommen ist, ne? Ich kann mich erinnern, so ähnliche Zeit, ich weiß nicht, ob du aktiv Wrestling geguckt hast, da gab es eine Wrestlerin, China, das war so die erste Frau in der WWE, die, weil die damals auch keine Women's Division hatten, die dann aufgrund ihrer imposanten Figur halt mit den Männern dann auch quasi in den Ring geworfen wurde, die auch Champion war. Und das fand ich damals so total beeindruckend, also als Jugendlicher, dass da halt so eine Frau, weil das für mich so das erste Mal war, dass ich eine Frau gesehen habe, die so imposant einfach auch war, ne? Und quasi so Männer durch die Gegend geworfen hat und so diesem klassischen Frauenbild einfach so komplett in den Arsch getreten hat, ne? So.
Ja, genau. Und das ist jetzt letztendlich so eine Brücke zum Gedanken, den ich gerade auch habe. Also klar, uns fehlen hier viel zu viele Informationen über die Vita von Virpi. Und das hat letztendlich zur Folge, dass man, dass sich so ein Elefant in den Raum geschlichen hat, den wir irgendwie auch ganz klar benennen können, der da lautet, sie war unzufrieden damit, dass sie ja einfach keine weitere TV-Karriere gemacht hat, dass sie mit dem Typ, den sie da gestellt hat, wahrscheinlich keine Formate mehr finden konnte.
Allerdings,
das wäre jetzt meine Spekulation zumindest, ne? Denn das würde bedeuten, das wäre für mich eine nachvollziehbare Unzufriedenheit, die es begünstigt, sozial abzurutschen, beziehungsweise dann irgendwie sich abends dann irgendwie in der Kneipe zu betrinken möglicherweise und irgendwie zu eskalieren.
Wir müssen ja dazu sagen, also soweit wir wissen, und das hat ihr Umfeld so geschildert oder auch ihre ehemaligen Kollegen, hat sie nie versucht, weiter Fuß zu fassen im Showbusiness, ne? Weil sie offensichtlich eher so ein schüchterner Charakter war, was natürlich dann nicht zu diesen anderen Schilderungen passt. Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, ob sie wirklich abgestürzt ist. Sie hat wohl immer im gleichen Plattenbau in Tampere gewohnt, immer schon. Also die ist jetzt nicht aus einer geilen Wohnung in eine Scheißwohnung gezogen nach ihrer Fernsehkarriere. Und ob sie abgestürzt ist, weiß man halt auch nicht. Also wir implizieren das halt, weil sie sehr, sehr viel getrunken hat und sehr, sehr viel in Kneipen war. Aber vielleicht ist das gar
vielleicht
kein,
war's,
vielleicht ist das gar kein ja, Indikator für Absturz, ne?
Ja, genau. Also das ist ja eben der Punkt, den ich meine. Wir wissen zu wenig über ihr normales Leben.
Genau, das ist das Problem. Man kann.
Und deswegen haben wir diese Spekulation.
Genau, man kann wirklich nur spekulieren. Und natürlich hast du recht, ne? Dieses, sie war sehr, sehr oft regelmäßig trinken und auch betrunken und hat dann Streit gesucht. Das klingt natürlich so nach Absturz und so nach Prekariat, ne? Aber das muss es halt gar nicht sein, letzten Endes. Das ist auch wieder nur so eine, aus unserer Wahrnehmung heraus. Und genau das ist ja das, was mich hier so nervt, dass wir für die Taten im Prinzip keine Erklärung haben, dass wir die Charaktere nicht greifen können und dass wir einen komplett verschwundenen Menschen haben, für den wir im Prinzip auch keine Erklärung haben.
Und zusätzlich halt so ein paar seltsame Aussagen, ne? Also das macht das Ganze halt so super, nicht schwammig, aber zumindest halt trüb. Ja, also es ist ja irgendwie wirklich schwierig, da jetzt ein bisschen Klarheit oder Licht in diese Situation zu bekommen. Und deswegen bleibt am Ende für mich nach diesem Fall, so wie wir den jetzt besprochen haben, so eine erdrückende Atmosphäre.
Ja, das kommt auch daher, glaube ich, oder das habe ich auch, und das hat auch damit zu tun, dass ich mir das wie so ein Skandinavien-Krimi so im Kopf vorstelle, alles so ein bisschen in tristen Farben und dann auch noch so einer dunklen Jahreszeit, alles ein bisschen unwirklich, ne? Und dann halt diese Gewaltspitzen, die einfach nicht erklärbar sind, diese auch so ein bisschen Tristesse. Also ich habe so Bilder von dem Haus gesehen, wo sie gewohnt hat, das ist einfach so eine Plattenbau mit so einer Waschbetonfassade, einfach auch so ein uneinladendes Haus einfach schon, ne, wo man so Depressionen bekommt, wenn man drin wohnen muss.
Ja, offensichtlich schon, wenn man sich das ansehen muss, so wie du es beschreibst.
Ja, also das alles ist sehr, sehr erdrückend, das stimmt, ja.
Ja, und schwierig, aber die Geschichte als solche, ja, ist natürlich auch, wirkt ja schon fast fiktional, ne? Das musst du ja auch so sagen. Also eine Frau aus dem Plattenbau, die es schafft, irgendwie ins Fernsehen durch den Sport in den 90ern, dann irgendwie da eine gewisse TV-Karriere hinlegt, aber in Anführungsstrichen abrutscht, wir wissen es ja nicht genau, dann sich in Kneipen rumschlägt und dann offensichtlich irgendwie beteiligt war bei zwei Morden. Das ist schon fast schon filmreif. Und ne?
Sie schreibt ja auch ein filmreifes Ende.
Sie wird dann
irgendwie verfrüht aus der Haft entlassen mit einer positiven Sozialprognose, trotz dem, was sie getan hat, darf ihren Namen ändern, damit ihre Vergangenheit ihr nicht im Wege steht.
Und der Name ist auch super auffällig.
Sie behält ihren Nachnamen, sie heiratet, sie wird gewalttätig in der Ehe, sie wandert nach Ghana aus, was so ein ganz crazy Twist ist, und stirbt dann da unter ungeklärten Umständen. Also das ist ja alles vollkommener Wahnsinn.
Ja, komplett. Ja, und man hat das Gefühl, keine Antworten mehr bekommen zu können, weil wahrscheinlich nur sie hätte Antworten liefern können.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, unbefriedigend, aber trotzdem irgendwie ein spannendes Stück finnischer Kriminalitätsgeschichte.
Ja, definitiv.
Ich hoffe, ich habe es...
Aber was alle Beteiligten betrifft, ne? Also
ja, voll.
Auch Reisa, das ist natürlich auch sehr, sehr schlimm, dass sie da einfach verschwunden ist.
Ja.
Dass sie möglicherweise Opfer wurde.
Ja, so ein 16-jähriges Mädchen, was verschwindet, was halt auch so total vielversprechend im Leben stand, das ist natürlich schlimm, ne? Ja, vielleicht gibt es da irgendwann noch eine Aufklärung, das kann man wirklich nur hoffen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen strukturiert rübergebracht. Ich hatte die Woche oder die letzten beiden Tage so ein bisschen mit Fieber zu kämpfen. Wenn man auf der Arbeit immer von allen Seiten angenießt und angehustet wird, dann ist man quasi... ist so das Immunsystem im Ausnahmezustand, und ich hatte eben so ein bisschen das Gefühl, dass meine Kopffestplatte so ein bisschen warm gelaufen ist, aber ich hoffe, du konntest mir bei allen Sachen folgen.
Ja, auf jeden Fall doch.
Sehr gut.
Ich bin gut mitgekommen, danke dir. Also ich habe schon alles gut verstanden.
Perfekt.
Ja, ich finde, du hast es gut gemacht, Fabian.
Du hast einen Track der Woche mitgebracht, hast du gesagt.
Ach so, ja, habe ich. Oh Mann, wie soll ich jetzt von diesem Fall zu diesem Track kommen? Das ist so... Ah, es passt so gar nicht. Dann, pass auf, mache ich einfach einen Übergang. Was ist mir passiert? Pass auf, ich bin irgendwo im Internet unterwegs und bekomme dann diese Werbung angezeigt. Wofür ist egal, weil ich ja auch keine Werbung hier machen möchte. Für ein, ich sag mal, Deko-Produkt, okay? Und dann höre ich dieses Lied und denke mir, was ist das denn für ein schönes Lied? Das hat mich komplett mitgenommen. Es hat mich so richtig berührt. Aber es ist japanisch.
Okay.
Also ich hatte die, ich glaube, es ist japanisch. Ich habe das gar nicht so genau recherchiert. Ich glaube, es ist japanisch. Auf jeden Fall asiatisch und ich verstehe kein Wort.
Wahrscheinlich ist es koreanisch, weil K-Pop ist ja momentan so super angesagt.
Maybe. Jedenfalls fange ich dann an zu suchen und es hat ganz, ganz lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie ich das letztendlich, welche Begriffe ich eingegeben habe oder von welchen Schritten oder durch welche Schritte ich dann zu dem Lied gekommen bin. Am Ende habe ich es gefunden und das ist ein unglaublich berührendes Lied. Es ist, haut mich komplett von den Socken. Es ist genau meine Musik. Also es ist verrückt. Ich verstehe, wie gesagt, überhaupt kein Wort, aber ich fühle jede Silbe.
Ja, das kenne ich.
Das Lied heißt Sparkle und kommt von der Band namens Red Wimps, wenn ich das richtig ausspreche. Und das ist ein 8-minütiger Track, der, ja, wie soll man sagen, irgendwann so einen komischen Turn bekommt. Dann geht das so leicht ins Mittelalterliche, was nicht so mein Flavor ist. Aber geht dann wieder zurück zum Ursprung. Und ich finde das so entspannt, so berührend, so auf der einen Seite irgendwie traurig und nostalgisch und auf der anderen Seite aber auch wirklich so, ja, beruhigend irgendwie. Das Lied plätschert irgendwie 8 Minuten so vor sich hin und man hört zu und denkt mir so, also und fühlt da einfach nur mit. Also total faszinierende Geschichte, wie man über sowas stolpern kann, wie ich finde. Und ich glaube, ich habe noch 1-2 andere Lieder von denen auch gut gefunden und das war's dann aber auch schon.
Werde ich mir mal anhören nachher. Ja.
Mach das mal.
Ja. Ja, ich habe auch einen Track der Woche. Das war eigentlich vor 2-3 Wochen schon mal, wäre das fast mein Track der Woche gewesen, aber da bin ich nicht dazu gekommen. Da haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt diese Woche wieder sehr, sehr oft gehört. Und zwar hatte ich vor 3-4 Wochen folgendes Erlebnis. Wir hatten ja schon über Chino XL gesprochen, Rapper, der gestorben ist letztes Jahr, der sich das Leben genommen hat, weil Depressionen, auch schwer krebskrank und hat sich halt aufgehängt.
Ja.
Und es gibt mittlerweile 3 posthum erschienene Alben. Es gibt wohl Material für 6. Und das vorletzte, Darkness and Other Colors, also auch schon so ein Name, der sehr depressiv ist, da ist im Prinzip jedes Lied ist so vertonte Depression. Also da geht es wirklich, das ist sehr, sehr schwer zu hören, muss man sagen. Ja. Auch gar nicht so typisch für seinen Style eigentlich. Aber das Album davor ist also sehr, sehr klassischer Hip-Hop und auch eigentlich sehr, sehr vielseitig. Aber teilweise auch schon mit dieser etwas düsteren Thematik, die sich so mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich das so quer gehört und ich saß im Bus und bin zur Arbeit gefahren und da gibt es ein Lied, das heißt Map of Bones. Mhm. Und ich habe den Text gehört und ich habe die Metaphorik verstanden. Ich habe verstanden, also dass er quasi da über seine Depression spricht in verschiedenen Metaphern. Ich habe es dann nochmal gehört mit dem Wissen, worüber er spricht.
Mhm.
Und ich habe an diese Zeit gedacht, die ich hatte, und ich habe mich in diesem Lied so verstanden gefühlt zum ersten Mal, dass jemand quasi in Worte fasst, was ich damals gefühlt habe, dass ich im Bus weinen musste.
Ach krass.
Ja, das war natürlich super peinlich, im Bus da als erwachsener Mann auf einmal Tränen in den Augen zu haben. Und dann bin ich halt raus und habe es dann irgendwie noch 20.000 Mal gehört und das ist einfach so eindringlich und gut und es ist einfach so krass, wie diese Emotionen, also wie ich diesen Menschen, den ich nur durch seine Musik kenne, auf einmal zu verstehen glaube, weißt du?
Ja, das Verrückte daran ist ja eigentlich auch, dass er das niemals erfahren wird, so, ne? Das ist so, also aus seiner Sicht, ich kenne seine Beweggründe für die Depression nicht. Vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, dass er jetzt nicht so die riesige Hip-Hop-Karriere hingelegt hat und er sich da vielleicht mehr erhofft hat, aber ich denke mal, dass das Wissen, dass da irgendwo in Deutschland jemand rumspringt, dessen Tränen jemand sozusagen verursacht oder du als Künstler verursachst mit den eigenen Tracks, das muss schon also sehr motivierend sein.
Ich glaube, er war einer von diesen Menschen, die, wo die Depression keinen gezielten Auslöser hatte, wie bei mir, so eine Überforderung, die dann dazu geführt hat, dass ich eine depressive Phase hatte, sondern ich glaube, er ist einer von diesen Menschen gewesen, die einfach zeitlebens aufgrund einer genetischen Präposition einfach damit leben mussten. Also ich glaube, der hatte das einfach immer schon.
Okay.
Und hat auch immer wieder das, immer wieder auch schon einfließen lassen in seine Musik, aber speziell diese letzten beiden Alben oder speziell Darkness and Other Colors gilt so als das persönlichste Werk, aber tatsächlich auch wirklich schwer zu hören. Also ich, keine Ahnung, du hörst dir 2-3 Lieder an und du hast automatisch irgendwie denkst du, du musst rausgehen und dich entweder umbringen oder andere Leute umbringen. Das ist einfach sehr, sehr düster. Es zieht dich sehr, sehr runter. Ne? Das ist,
Sollte man auch vorsichtig mit sein. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man vielleicht auch selber eine Phase hat, wo es einem nicht gut geht, dann sollte man auch, weil da ist mir wirklich bewusst geworden, ich habe das gehört, auch in dem Wissen, dass es so um seinen Tod herum entstanden ist, also kurz vor seinem Tod. Dass es sehr, sehr düstere Themen behandelt und ich habe gemerkt, wie es meine Laune auch runtergezogen hat, also was Musik für eine Macht über jemanden hat, ne? Und ich glaube, wenn dich das zu einem falschen Zeitpunkt erwischt, wo, wenn es dir vielleicht selber nicht gut geht, dann hat das teilweise wahrscheinlich echt verheerende Auswirkungen.
Ja, kann das haben, auf jeden Fall. Ja, ja. Vor allem, wenn irgendwelche negativen Lösungsansätze in solchen Liedern formuliert werden.
Ja, 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 ja.
Oder du dir dann so ein Chino XL zum Vorbild nimmst. Oder, ne?
Ja, ja, ja.
Das ist schon gefährlich. Aber unterm Strich davon schön, dass er dich da abholen konnte und dass er auch durch diese Metaphorik, die du eben angedeutet hast, es scheinbar geschafft hat, dort mit sprachlichen Bildern zu arbeiten, die dich eben ja genau darin bedient haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe dadurch jetzt auch viel mehr so seine alten Sachen gehört und das hat ihn so in meiner persönlichen Rangliste auch ganz weit nach vorne geholt, weil ich habe den immer wahrgenommen, es gab so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand, aber ich habe mich nie so eindringlich mit dem befasst, ne? Und jetzt, seit ich das tue, auch wenn man hört, wie andere Leute von ihm sprechen, die ihn kannten, also jeder, der von ihm redet, redet voller Liebe und Respekt, so dass das auch ein total netter unterstützender und bodenständiger Mensch war. Ne? Und ich glaube, da hat, glaube ich, diese Musikszene eine ganz, ganz wertvolle Person verloren.
Mhm. Aber ja, gut, offensichtlich.
Gut, ich meine, wie gesagt, er war halt auch schwer krebskrank. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das eher der Grund für seinen Selbstmord. Ne? Also,
ja, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, ja.
Wie auch immer, sehr, sehr empfehlenswert, auf jeden Fall da sich das mal reinzuhören, wenn man die Musik mag und wenn man das richtige Mindset hat. Ja.
Ja, weniger empfehlenswert ist die dumme Idee, die ich hatte, die an dieser Stelle mit einem kleinen Shoutout verbunden ist. Ganz, ganz liebe, schöne Grüße gehen an Kati und Raffi. Ich hoffe, liebe Leute, dass wir uns irgendwann nochmal hören oder dass ihr nochmal ein bisschen Ofenkäse brutzelt für uns alle. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock auf eine Folge von euch. Und ja, ich hatte einen Oh-Mann-Ey-Moment. Par excellence. Rate mal, was ich gemacht habe, Fabian.
Die Palette ist so weit und riesig mit irgendwelchen Unsinn, den du machen könntest. Da will ich jetzt gar nicht spekulieren.
Ja, mit Paletten hat das was zu tun, denn wie du ja weißt, mache ich seit geraumer Zeit Protein-Wraps, ja, und hole dann geil. Palettenweise, körnigen Frischkäse, alles gut. So, und jetzt habe ich gedacht, wie kriege ich es jetzt hin, ein Substitut sozusagen zu bekommen für etwas Süßes, ja. Also habe ich gedacht, okay, komm, mache ich was Gesundes, ja, ich nehme jetzt meine Protein-Wraps, mache da, ich habe so einen wirklich sehr leckeren, so Zimt, so ein Süßzeugs, ne, mit Zimt, aber eben halt mit gesundem Süßmittel und pack da so ein bisschen Vanillesirup rein, also nicht Sirup, sondern es ist, glaube ich, auch nur so ein Vanille-Flavor und pack das eben in den Ofen, ja, dann habe ich so meine Theorie, hinterher so eine Art gesunden Pfannkuchen, weißt du?
Ja, ja.
Ja. Habe ich gemacht, schmeckt aber irgendwie total seltsam und riecht auch komisch. Habe ich aber gegessen.
Natürlich, ja klar. Ja,
ja, ja, muss, ja, ich schmeiß ungern Sachen weg, ne? Aber ja, also das war eine dumme Idee und das, Fabian, mach doch bitte lieber nicht nach. Ich kann dir genau das genaue Rezept quasi zuschicken mit der Anleitung, don't do it.
Ja, ich kann dir mein aktuelles Lieblingsfrühstück verraten. Das kannst du sehr gut nachmachen. Und zwar mische ich aktuell sehr gerne natürlichen Skyr, aber ich mag den nicht so gerne. Also ich esse auch keinen Magerquark so gerne. Da muss immer irgendwas rein. Also mische ich diesen Skyr mit so einer Packung Proteinpudding. Dann mache ich einen Schuss Mandelmilch rein, so für die Cremigkeit. Dann einen Scoop Proteinpulver und dann gefrorene Beeren und ein paar Nüsse. Junge, und dann hast du eine nahezu 100 Gramm Proteinbombe mit irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kalorien, die dich einfach richtig satt ballert.
Ist mir gegebenenfalls nicht süß genug.
Dann nimmst du einfach noch so ein bisschen so Flavorpulver und machst das rein. Aber
ja, das war so ein Flavorpulver, ja, ja. Dieses Zimtzeug, was ich da reingehauen habe.
Ich habe auch sowas, das ist so Zimtrolle, glaube ich. Also
ja, das habe ich auch, genau. Ja, und Cinnamon Rolls. Ja, ja, das ist das. Das
absolut,
ist
das. Das ist perfekt.
Das ist ja der Hammer, wenn du es in Haferflocken gibst.
Ja,
und so, ne?
Ja, ja.
Wirklich,
ja,
ich liebe ja, das. Aber in der Kombi mach das bitte nicht. Also ich glaube, das ist nicht für den Backofen bestimmt.
Ja, aber das ist richtig geil in Haferflocken. Und Ich habe noch was Geiles, noch einen Insider-Tipp, weil ich liebe.
Aber Moment. Warte. Ich muss erst kurz noch sagen. Magerquark musst du immer bitte mit ein bisschen Milch anrühren, damit das halt so wirklich weich
wird. Ja, und da muss irgendwas rein. Also ich mag den Geschmack nicht. Da muss irgend so was Geschmackliches rein, finde ich. Hm. Und ich liebe ja Cornflakes, aber wir wissen, Cornflakes sind auch nicht sonderlich gesund, ne?
Hm. Was?
Moment. Und ich habe eine tolle Alternative gefunden. Wir machen jetzt hier einfach also unbezahlte Werbung, aber von Seitenbacher. Ich hasse Seitenbacher-Werbung. Immer wenn ich die höre, kriege ich Aggression.
Seitenbacher?
Ja, aber Schokodüsis, das sind so wie so Schokoloops. Die sind so geil. Da ist also wenig Kalorien drin, kein Zucker und so. Und die dann in diese Skyr-Protein-Pudding-Mischung, dann hast du noch so richtig Ballaststoffe, so richtig Masse und wirst auch satt davon. Und die sind einfach super lecker, Digga. Super lecker.
Ja, okay, du weißt, wie das ist. Du darfst nur solche Gedanken nicht pflanzen. Ich werde es früher oder später ausprobieren.
Mach es.
Ja, maybe. Wahrscheinlich schon.
So, jetzt haben wir Tracks der Woche gehabt, haben hier über gesunde Ernährung gesprochen, hatten einen Fall, haben unsere nächste Live-Show schon platziert im April, kommt zahlreich, wollte ich sagen, so rum. Ja, dann sind wir eigentlich durch für heute.
Ja, fast. Also ich sag mal so, ich bin jetzt auch ziemlich, ziemlich müde und würde ich jetzt meinem natürlichen Instinkt zu schlafen widerstehen wollen, gäbe es nur eins, was ich jetzt trinken könnte, nämlich Holy, liebe Leute. Achtung, Werbung beginnt. Holy hat sehr, sehr gute Drinks. Unter anderem.
Das
war die Überleitung.
Ach so, soll ich jetzt aufzählen?
Yes.
Ja, ich hatte jetzt, heute hatte ich tatsächlich Zuckerwatte.
Boah, das klingt gut, das kenne ich nicht.
Ja, wenn ihr das kennenlernen wollt, dann müsst ihr mal auf der Holy-Seite nachgucken. Den Affiliate-Link von uns, den findet ihr bei uns in den Highlights. Da könnt ihr dann einfach so auf das Sortiment zugreifen und unsere Codes benutzen. Kauft da ein, wenn ihr wollt. Es ist geiles Zeug. Ihr kriegt entweder einen kleinen Rabatt als Neukunden oder einen 10%igen Rabatt als Bestandskunden. Wie gesagt, mit unseren Codes. Die findet ihr aber auch in den Highlights bei dem Affiliate-Link. Ja, da gibt es auch in den Highlights so ein Highlight, das heißt Podimo. Da könnt ihr einen kostenlosen Probemonat Podimo euch gönnen, wenn ihr möchtet. Auch das gönnt euch auf unseren Nacken, beziehungsweise wir danken euch dann dafür, weil das eine kleine Unterstützung für uns beinhaltet. Ja, jetzt haben wir auch das Werbesegment abgehandelt. Geil. Gut eingebracht,
ja.
Daniel.
Ja. Ach so, bin ich an dieser Stelle, spreche ich durch das von T-Bone gesponserte Mikrofon und an dieser Stelle geht auch ein Dankeschön raus an unseren lieben Partner, was die technische Seite betrifft. Auch da gibt es bald einen Affiliate-Link. Ja, jetzt sind wir aber am Ende, ne?
Jetzt sind wir am Ende, jetzt bin ich reif fürs Bett und du offensichtlich auch.
So sieht's aus. Ich freue mich allerdings schon auf meinen Kaffee morgen früh.
Darauf freue ich mich auch. Ich freue mich einfach immer auf Kaffee. Kaffee ist einfach, also die Person, die irgendwann auf die Idee gekommen ist, diese Bohne zu rösten, zu mahlen und aufzubrühen, die müsste nachträglich heilig gesprochen werden. Ernsthaft.
In diesem Sinne, Leute. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.